Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Spezialausgabe 6. Heute mit Flydi.
Hallo Internet.
Und Felix.
Spezial heute.
Genau, und meiner einer. Und nicht nur spezial, sondern auch auf eine andere Weise spezial, weil wir sind alle woanders. Also räumlich gesehen. Nicht nur geistig, das sind wir ja immer. Ja, sondern auch räumlich. Oh. Weil
die Bahn.
Bahn.
Aber ihr dürft euch jetzt bei der Bahn bedanken, dass es jetzt die erste komplett Remote-Sendung gibt. Das ist doch auch was, oder?
Genau. Schreibt Liebesbriefe an die GDL. Ja, oder auch nicht.
Oder auch
nichtsdestotrotz, wir wollen heute über Programmiersprachen reden. Also vor allem Programmiersprachen, die zumindest Felix und Fly, die sich dieses Jahr aneignen wollen. Weil irgendjemand hat so eine komische Regel aufgestellt, man soll mindestens in einem Jahr eine Programmiersprache lernen.
Es war irgendein Typ, der hat es mal gesagt und seitdem wird er gequotet quasi überall, aber es ist natürlich gelogen. Man muss das nicht machen, aber es ist eine gute Sache trotzdem.
Also es ist halt generell eine gute Sache, neue Dinge zu lernen. Weil
genau, das ist, denke ich, kann man so sagen.
Ja. Also muss jetzt nicht unbedingt eine neue Programmiersprache sein, aber es bietet sich halt an, weil es gibt so viele davon und machen irgendwie Dinge anders und dann lernt man mal vielleicht neue Blickrichtungen auf seine Probleme und kann vielleicht auch mal Dinge in seiner, sagen wir mal, normalen Programmiersprache, die man so tagtäglich benutzt, vielleicht auch auf eine elegantere Art und Weise lösen.
Genau, und es sieht nicht mehr alles aus wie ein Nagel, vielleicht, wenn man nur einen Hammer hat.
Es sei denn, du benutzt PHP, dann sieht alles aus wie ein Daumen.
Aber wenn es so ist,
Ja, es ist total gut, dass sich die besten Sachen sich durchgesetzt haben, JavaScript und PHP. Also es ist ein Wunder der Technik sozusagen.
Ein Wunder der Welt.
Naja, die waren halt gerade da, als man eine Sprache gebraucht hat und die gehen halt seitdem auch nicht weg. Also ich glaube, die haben schon eine Existenzberechtigung. Ist halt die Frage, wenn man jetzt eine neue Sprache lernt, ob man dann noch unbedingt PHP lernen möchte. Ich meine, JavaScript, da kommt man nicht ohne weiteres drumherum, wenn man irgendwie interaktive Webanwendungen entwickeln will. Aber sagen wir mal, serverseitig ist man da flexibler.
Genau. Ja. Das ist ja auch eine schöne Sache eigentlich.
Ja, also ich meine, und Vielfalt tut ja dem Ökosystem im Normalfall auch ganz gut. Es sei denn, solange man jetzt nicht alle zwei Wochen den neuesten Trend hinterherhechelt und dann irgendwie überhaupt nicht mehr produktiv ist, weil man sich irgendwie nur noch Hello World Tutorials durchliest, dann ist
alles doch. So. Ihr seid doch jetzt alle in Go und Rust und was ist gerade noch hip?
Rusty Go.
Total in alles drin,
Go
oder?
Stand ja
zum Beispiel Elixir.
Ja, also Go stand ja tatsächlich auch bei mir auf der Liste, was ich, also der Sprachen, bei denen ich mir überlegt habe, sie dieses Jahr zu lernen. Ich habe mich aus unterschiedlichen Gründen, zu denen wir vielleicht später noch kommen werden, dagegen entschieden. Aber ist nichtsdestotrotz ganz interessant.
Ja, auf jeden Fall. Oder man hat halt einfach die Zeit. Ich meine, wenn man Student ist, gibt es ja quasi solche Möglichkeiten, wo man das einfach machen kann.
Ja, man kann halt vielleicht auch irgendwo mal Credits abgreifen, indem man irgendwie Softwareprojekte implementiert. Also das war für mich immer so ein Ding, so ich habe immer versucht, Klausuren zu umgehen, um dann irgendwelche Softwareprojekte zu implementieren.
Gute Sache.
Und ich meine, da ist es auch immer mal cool, so Dinge in neuen Sprachen zu machen. Ich habe dann irgendwie Projekte mal auf Android gemacht und mal irgendwelche Dinge in Scala implementiert oder mir einen Lisp-Interpreter gebaut und so und dafür immer schön Credits kassiert. Wenn man das alles richtig einrichtet, dann kann man da auch sein Studium mit irgendwie coolen Sachen verbringen.
Ja, was waren denn die ersten Programmiersprachen, die ihr gelernt habt?
Ich glaube, der Felix fängt an, weil das waren bei uns eigentlich die gleichen. Dann können wir.
Ja, also es hat wahrscheinlich, es hat so angefangen. Man hat Computerspiele gerne gespielt. Jedenfalls war das bei mir so. Und dann wollte man quasi bestimmte Sachen, die quasi zu nervig waren, irgendwann mal so weit automatisieren, dass man sich auf das eigentliche Spielen konzentrieren muss und nicht auf die langweiligen Sachen. Bei mir hat es dann quasi angefangen mit Counter-Strike-Konsolen-Scripting. Das heißt, im ersten Schritt einfach Byscripts. Quasi, du gehst auf den Server und dann musst du erstmal die ganzen Waffen kaufen. Früher, damals, ja, das kennen ja viele gar nicht mehr. Früher musste man quasi B1-3 quasi, um Sachen zu kaufen, ja. Man musste diese Sachen drücken.
Ja, also es gab keine grafischen Menüs.
Nee, und keine Auto, das letzte Kaufen-Skript, Auto, letzte Kaufen-Dinge.
Gibt es heutzutage bei
Kaufen-Skript? Ja, natürlich.
Oh mein Gott.
Ja, es hat sich alles weiterentwickelt.
Scheiße,
man muss nicht mehr, man muss nicht mehr diese ganzen Sachen machen und man kann quasi jetzt nur noch drücken, kauft das letzte oder kauft eine gute Waffe oder so.
Okay.
Und damals musste muss man diese Sachen quasi noch drücken und dann wollte es noch eine Granate und dann wollte es noch ein Dings, noch eine Armor und dann wollte es aber noch eine Granate und dann Munition und so. Und damit man das quasi nicht jedes Mal machen musste, hat man ein Skript geschrieben. Wenn man eine bestimmte Taste drückt, dann drücke nacheinander folgende Tasten auf der Tastatur.
Oder führe folgende Befehle aus.
Oder folgende, genau, führe folgende Befehle aus, die dann quasi auf Tastendrücke mappen. Das war bei Counter-Strike jedenfalls so. Mhm. Und dann hat man gesagt, okay, drücke B, drücke 1 und dann, wenn man dann zum Beispiel Komma gedrückt hat, was früher keine Belegung hatte, ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat, oder das war bei mir jedenfalls immer das Komma, dann hat er quasi die ganzen Sachen für dich nacheinander eingekauft. So.
Ich glaube, Punkt und Komma ist irgendwie so mittlerweile so Munition nachkaufen oder
ja,
irgendwie sowas, aber keine Ahnung.
Braucht natürlich keiner.
Ja.
Genau, und das war mein quasi erster Einstieg in Programmieren und Programmiersprachen. Auch wenn es war natürlich nichts Richtiges. Es war quasi nacheinander.
Ja, das ist so eher Bash, also nacheinander sequenziell abarbeiten.
Ja, genau.
Nicht mal Bash, sondern du hast da auch keine Conditionals und keine Schleifen und sowas. Das ist einfach nur so Befehle aneinander hängen, um Dinge so weitestgehend zu automatisieren. Also du hast ja jetzt keine Kontrollstrukturen oder sowas.
Genau. Und das ist quasi mein erster Zusammenprall mit Sachen automatisieren, weil das ist ja, was Programmiersprachen machen.
Jo.
Quasi, sie ermöglichen dir, bestimmte Sachen zu automatisieren. Und wenn das quasi Befehle sind, die du normalerweise irgendwie von Hand in deinen Interpreter eingeben würdest, zum Beispiel bei der Command Shell, dann hast du da mit Programmiersprachen die Möglichkeit, die Sachen quasi in ein großes Stück zu tun und die dann nacheinander abfolgen zu lassen.
Also ich habe ja dann tatsächlich auch irgendwann angefangen, so man konnte da irgendwelche Textdateien editieren, mit denen man dann quasi die Menüs, die in Counter-Strike selbst angezeigt werden, verändern kann. Also quasi man konnte ein Menü erstellen, wo man irgendwie immer nur noch draufklicken muss und dann auf sein Skript auf irgendeine Taste legen kann.
Ja, genau. Also das war die Idee, genau.
Ja. Also, ich habe mir dann irgendwann auch mal, also bei mir ist das Ganze mehr oder weniger daraus entstanden, dass ich eigentlich Counter-Strike spielen wollte und mich damit irgendwie beschäftigen wollte, aber ich hatte irgendwie nur einen begrenzten Internetzugang, weil irgendwie 56K-Modem und so. Und das war irgendwie teuer und meine Eltern hatten da keinen Bock drauf.
Ja.
Und ich habe dann auch irgendwann mal angefangen mit dann irgendwelchen Trial- und Shareware-Versionen von irgendwelchen Install-Wizard-Geschichten mir dann Installer zu bauen, die dann automatisch die, ich weiß es gar nicht, Half-Life-Exe oder so finden und dann das richtige Verzeichnis raussuchen und dann das Skript da irgendwie reinpacken. Und ja, das war dann so. Das war quasi so die Hochzeit des Counter-Strike-Gedönses und irgendwann habe ich dann DSL bekommen und dann sind irgendwelche anderen Dinge interessant geworden.
Ja. Okay, ja. Internet ist for Porn und so.
Was? Dafür ist das Internet?
Nee, tatsächlich rede ich jetzt so programmiertechnisch. Ich hatte dann irgendwann so einen dauerhaften Internetanschluss und dann kam das IRC. Und somit auch Mirk, das ist der de facto Standard IRC-Client für Windows. Und das Interessante ist, er hat ein ziemlich mächtiges Scripting-Interface. Und dann gab es dann auch irgendwelche Distributionen von Mirk, irgendwie Gamers IRC und No-Name-Script und wie sie alle hießen. Ja, und eines Tages bin ich dann auf die Idee gekommen, ich mache mir das jetzt selber. Und man kann dann halt irgendwie so da so im weitesten Sinne eventgetrieben, also man kann auf irgendwelche Events, die im Chat passieren, reagieren und man kann, hat irgendwie Kontrollstrukturen wie irgendwelche Verzweigungen und Schleifen und kann Funktionen definieren und sowas. Ich glaube, ich habe sogar dann mit Hilfe von irgendwelchen Tutorials, die ich eigentlich nicht wirklich grundlegend verstanden habe, habe ich dann auch mal Socket-Programmierung gemacht, aber halt nur, indem ich irgendwie ein paar Strings verändert habe und jetzt irgendwie ein paar Webseiten mit meinem Milkbot abgeholt habe und dann irgendwie ein bisschen HTML daraus gefriemelt. Also es konnte auch reguläre Ausdrücke, ich wusste aber damals noch nicht, dass es reguläre Ausdrücke sind und dass es Socket-Programmierung ist, sondern da gab es halt irgendwelche Tutorials, wo dann drin stand, ey, nimm doch mal diesen Code und verändere diese paar Parameter und dann kannst du damit irgendwelche Dinge tun.
Das ist eine gute Sache.
Also einfach. Das ist so, ich habe da so ganz unbedarft damit angefangen und einfach mal irgendwie so Tutorials kopiert und irgendwie später dann noch irgendwelche Windows-DLLs eingebunden, um mir dann irgendwie Baumstrukturen statt irgendwie normaler Channel-Listen anzuzeigen und sonst irgendwelche Dinge.
Ja, oh shit.
Also damit habe ich dann irgendwie relativ viel Zeit verbracht. So.
Ja.
Ich glaube, danach bin ich dann eher so in die Systemadministration abgedriftet und habe irgendwie mit meinen Kumpels Sporthallen gefüllt und LAN-Partys veranstaltet.
Oh ja, die gute Zeit.
Ja. Und so richtig mit so in Anführungszeichen richtigen Programmiersprachen bin ich eigentlich erst im Jahr 2004 in Kontakt gekommen, als ich meine Ausbildung zum Fachinformatiker, damals noch Fachbereich Systemintegration, angefangen habe.
Ja, also bei mir war es ein bisschen früher. Ich habe nämlich in meinem Abitur gab es ein Fach Informatik. Und da hatten wir auch schon richtig programmiert, so mit Java und grafische Oberfläche zusammen. Fricken und so. Und das war eigentlich eine coole Sache. Aber es war halt viel zu wenig, ist aber ist ja ganz oft so.
Ja.
Ich hatte dann auch anderweitig dann Spaß, wo die anderen Leute quasi, also die anderen, meine Mitschüler quasi irgendwie diese Aufgabe gemacht haben, hatte ich dann halt auch genug Zeit, um halt so das, was man heute unter den Hacker-Paragraphen fallen würde, vielleicht gemacht zu haben.
Netzend-Skripts, um Leute zu irritieren.
Ja.
Oder so.
Ja, halt unterschiedliche. Also es waren ein paar Sachen und viel Unheil getrieben, aber ich habe mich nie erwischen lassen. Das ist ein Unterschied zu ganz vielen anderen Leuten.
Auf jeden Fall. Bei mir war es so, als ich dann irgendwann mal so in die Ausbildung gekommen bin, dann war es so, ja okay, ich habe Systemadministrationsdinge gemacht, dann habe ich irgendwie auf der Arbeit habe ich irgendwie Perl programmiert oder da irgendwie mal gelernt, Perl zu programmieren. Irgendwie in der Berufsschule haben wir Java gelernt und ich hatte zwischendurch auch mal so einwöchige Kurse, wo ich irgendwie mal so JCL gelernt habe.
Was ist denn ein JCL?
Ein JCL ist die Job Control Language, das ist quasi sowas wie Bash für IBM Mainframes.
Oh, mein Beileid. Mein Beileid.
Ja, also sowas hab ich mal und ich hatte dann auch noch so einwöchige Schulungen, wo ich dann mal richtig objektorientiert programmiere mit Java oder mit C und ich glaube, irgendwelche anderen Azubis haben da auch mal noch so Kurse gemacht, wo man mal so ein Tamagotchi-Programm in C-Sharp so mit GUI und so programmiert hat. Also oh, ja, yeah. das war so quasi mein Einstieg.
Ja. 2004 war ich schon fast wieder raus aus der Programmierung.
So schnell geht's. Wie gewonnen, so zerronnen.
Also ich habe es auch in der Schule gelernt, aber ich habe dann auch einen Leistungskurs Informatik gemacht. Und ich glaube aber auch selbst im Grundkurs hatten wir schon Pascal. Haben also ganz normal, ich weiß nicht, wie es heute ist an Schulen, ob heute schon Java gelernt wird, aber wir haben damals Pascal
Das ist Vorschule eigentlich. Also hier in Deutschland haben wir in der Vorschule quasi Informatik schon.
In der Vorschule?
Ja, kann ich einfach mal behaupten, oder?
Da fehlt mir gerade der Anschluss. So
Na gut, dann
nicht. Na gut, so die Nichte meiner Freundin, die ist jetzt irgendwie, die wird glaube ich demnächst 4, die ist jetzt noch nicht im Schulalter, da kriege ich noch nichts von mit und alle anderen, die sind mittlerweile schon irgendwie in höheren Klassen, also ich kenne glaube ich gar niemand, der jetzt so irgendwie so gerade in der Grundschule ist oder so.
Ja, aber das meiste Mal ist Informatikunterricht ja irgendwie, wie klicke ich in Excel und Word rum?
Ja, ist ja schon mal eine gute Sache, oder?
Also das war so bei mir, ich war ja auf der Realschule, da hieß es dann ITG, irgendwie informationstechnische Grundlagen und da hat man dann irgendwie Webseiten mit, heißt dieses schreckliche Microsoft-Tool?
Frontpage.
Frontpage, genau. Da hat man
Frontpage, das weiß ich auch noch.
Frontpage geklickt und irgendwie, ich weiß es nicht, Dinge getan und ich glaube, das höchste der Gefühle war, dass man dann mal irgendwelche so clicky bunti Dingsies hatte, wo man irgendwelche Fraktale programmieren konnte.
Okay, krass.
Also wir haben erst Pascal gelernt und dann haben wir später auch Objekt Pascal gemacht mit Borland Delphi und da hast du dann halt schon Windows GUIs zusammengeklickt und musstest halt irgendwelche Sachen machen. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, ob das Grundkurs oder Leistungskurs Informatik war. Haben dann in irgendwelchen Kursen auch mal so ein bisschen mit aber Java hatten wir, glaube ich, nicht. Und womit so richtig angefangen hat, ich habe gerade nochmal gegoogelt, es hieß Niki. Ist auch nochmal eine vereinfachste Variante. Niki der Roboter, und dem konntest du dann sagen, irgendwie geh links oder dreh rechts, dreh links. Und das war schon nochmal ein Einstieg, um überhaupt Programmiersprache Pascal zu lernen. Aber okay. Da musstest du dann halt irgendwelche Sachen ablaufen oder dem dann irgendwelche Muster machen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Wir hatten halt diesen Niki-Roboter und den musste man irgendwie programmieren, dass der Sachen macht. Das waren so unsere ersten Dinge, die wir in der Schule gemacht haben. Und dann, naja, im Studium hatten wir dann natürlich C und Java. Und ich habe dann ja dann auch relativ schnell wieder aufgehört mit dem Programmieren. Das Einzige, was ich heute noch mache, ist halt so ein bisschen Bash-Scripting und so. Und das war's dann schon.
Aber Bash ist ja jetzt auch schon wieder eine echte Programmiersprache. Muss man
ja
sagen.
Ja.
Wovon es auch wieder mehrere Dialekte gibt.
Ja, verdammt, fucking Cornshell, ey, wer hat sich so ein Shell?
Ja, deswegen sagen wir Bash, ja. Genau. Nicht Shell, Scripting an sich, Bash. Schon wenn du in die ZSH gehst, hast du ja wieder.
Nee, was schon super wäre, wenn alle einfach POSIX-Standard implementieren würden, was ja auch die meisten machen, und dann kann man ja schon was damit anfangen. Sagt man, okay, POSIX-Shell, gut genug, passt auf alle Sachen und du nimmst einfach nichts anderes her, was die komischen anderen Programmiersprachen alle hergeben.
Ja, aber ich meine, in POSIX-Shell hast du ja nicht mal irgendwie Arrays oder so.
Ne? Nee, du hast ja auch in Bash keine anständigen Arrays. In Bash hast du so Cancer-Arrays mit so komischen, wenn du die einmal benutzt hast, dann weißt du, was ich meine. Es ist einfach ein riesen Scheißdreck, ja.
Ich glaube tatsächlich, bei allem, wo ich irgendwie auf die Idee gekommen wäre, irgendwelche erweiterten Datenstrukturen zu nehmen, da habe ich dann tatsächlich irgendwann, keine Ahnung, sei es Perl oder Ruby oder sonst irgendwas benutzt. Und ich bin da relativ schnell dann doch zu anderen Programmiersprachen gekommen, wenn es um irgendwelche Automationsdinge geht.
Ja, also
irgendwie so ein bisschen mehr Logik brauchen.
Ja, mir ist das jetzt schon ein paar Mal passiert, so, und denkst, okay, ich mache diese ganz kleine Sache ganz kurz in Shell hingehackt und dann merkst du so, oh fuck, jetzt brauche ich noch das. Und jetzt brauche ich noch das und eigentlich brauche ich ein Dictionary. Und so, oh, das ist schon wieder verloren. Hättest du es gleich richtig gemacht in Python oder irgendwas, dann hätten wir dieses Problem jetzt nicht.
Richtig.
Aber so ist es dann hat man quasi Shellcode, der es suckt und dann muss man, also das Einzige, was da wirklich hilft, ist wegwerfen und in der richtigen Programmiersprache bauen. Wenn man das merkt, weil das hilft alles nichts, es ist viel zu spät schon dann.
Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich irgendwie ein Shell-Skript nicht mehr in meiner Shell direkt schreiben kann, sondern einen Texteditor aufmachen muss, dann überlege ich mir, ob ich es in einer anderen Sprache mache.
Ja.
Also ich bin dann meistens so Einzeiler, so irgendwelche While-Loops mit irgendwie ein bisschen Magic und Z und Org und sonst was mit drin. Das kriege ich noch irgendwie so hin.
Ja.
Und alles außenrum, also alles, was ich irgendwie so direkt in der Shell reintippen kann und alles außenrum, da gucke ich dann mal, ob sich das dann überhaupt lohnt. Sagen wir es mal so.
Ja, klar. Also das muss man auf jeden Fall. So, jetzt sind wir auch schon ganz
okay.
Schnell abgeschleppt.
Genau. Ich wollte auch gerade sagen, okay, machen wir Schleife drum, sagen wir, okay, damit haben wir so angefangen. Aber was war jetzt die Idee, warum wolltet ihr euch jetzt dieses Jahr was Neues angucken?
Fleidi, möchtest du anfangen?
Ich weiß nicht, ich glaube, deine Sprache ist als erstes dran.
Dann, wenn meine Sprache als erstes dran ist, ist sie auch L vor E? Nee, eigentlich muss ich nicht vor.
Sprechen wir nicht alle Deutsch?
Sprechen wir nicht alle Deutsch? Stimmt, meine erste Sprache ist Deutsch. So, meine zweite Sprache waren diese ganzen anderen Sprachen. Und jetzt, dieses Jahr, meine erste Sprache ist Lua. Und zwar aus einem ganz pragmatischen Grund, nicht weil ich gedacht habe, irgendwie ich kann das jetzt für coole Projekte gebrauchen, weil ich da was Neues ausprobieren will, sondern ich habe ein paar Mal schon bei Binärgewitter Talk drüber geredet. Es gibt zurzeit ganz kleine Computer, so Mikrocontroller, die haben relativ viel Energie und im Gegensatz zu den ganzen anderen kackigen Mikrocontrollern mit Arduino und so drauf, oder die Arduinos und so, kann der Mikrocontroller, wenn man da eine neue Firmware drauf flasht, kann der Lua als Programmiersprache, als interpretierte Programmiersprache, und das ist einfach so viel geiler als dieses ganze andere Shit, das man sonst von Mikrocontrollern her kennt. Und seid ihr noch da?
Yep.
Ja. Oh, Glück gehabt. So, deswegen quasi, ich habe mich in diese Mikrocontroller-Dinge eingekauft, weil die halt einfach super billig sind aus China, irgendwie $2.50 oder $2 jetzt wohl auch schon. Der ESP8266 kann Wi-Fi und kann quasi eine neue Firmware geflasht bekommen und kann dann entsprechend Lua als Interpreter auf der seriellen Konsole, und dann kann man da Sachen quasi direkt reinhacken und ausprobieren und irgendwelche Dinge machen. Und genau aus dem Grund habe ich Lua als Programmiersprache für dieses Jahr.
Das ist schon mal ein ziemlich guter Grund.
Das ist auf jeden Fall der beste Grund, weil ich habe es gebraucht und dann habe ich es gemacht.
Auf jeden Fall. Ich meine, so, das ist ja eh das Beste. Also es ist mir halt auch aufgefallen. Ich habe mir schon viele Dinge irgendwann angeguckt, und jetzt nicht nur Programmiersprachen, sondern auch irgendwelche Webframeworks oder sonst irgendwas. Und das Problem ist, das ist alles sehr, sehr flüchtig, solange man es nicht regelmäßig anwendet. Genau. Also klar, man kann es irgendwie mal angucken, man kann mal ein Buch lesen. Man kann vielleicht die Konzepte irgendwie mal so ein bisschen versuchen zu verstehen, aber meistens bekommt man es erst mit, wie sich's dann tatsächlich anfühlt, wenn man es mal wirklich in einem konkreten Projekt benutzt. Und das ist schon cool, dann irgendwie zu sagen, ja, okay, man hat jetzt irgendwie eine Idee, und bevor man dann irgendwie sowas in C macht, was wahrscheinlich ein ziemlicher Pain wäre, kann man sich doch mal eine andere Sprache angucken.
Genau, also der Pain geht einfach schon los, wenn du sagst, okay, ich habe einen String, was ja kein echter String ist, sondern so ein Char-Array, und ich habe einen anderen String. Und du möchtest jetzt wissen, ob du willst jetzt nur diese beiden Strings zusammenbatschen, ja, in C. Und es ist so ein Pain einfach, sind irgendwie, du musst auf so viele Sachen aufpassen. Du musst aufpassen, dass dir der String nicht überläuft. Du musst dir aufpassen, dass du, keine Ahnung, diese ganzen Boundary-Checks machst und so. Und das ist so, so anstrengend. Und wenn du quasi eine High-Level-Programming-Language hast, also irgendwas, was nicht C ist, dann kannst du sagen, eine Hochsprache.
Ja, C ist ja technisch gesehen auch schon eine Hochsprache, ja, aber eine Sprache auf einem höheren Abstraktionslevel. Kann man so
genau
sagen?
Also, ich weiß nicht, ja, genau. Eine Sprache, die das Konzept von Strings kennt, die nicht nur Char-Arrays, also Character-Arrays hat, dann ist es einfach so viel besser, und es macht dann auf einmal Spaß, so zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie, ich bastel mir meinen HTTP-Request zusammen, den ich dann antworte oder so, weil es quasi ist ja immer noch ein Mikrocontroller, das heißt, alles ist quasi noch nicht fertig, und dann batscht man sich sein Kleinzeug halt so zusammen, und das ist halt so viel besser, als wenn du das halt direkt in C machen musst.
Hattest du irgendwie konkrete Projekte so im Kopf, die du jetzt dann umsetzen willst? Falls ja, willst du mal irgendwie kurz drüber erzählen? Also, dass man sich
also
vorstellen kann, was man irgendwie so jetzt gerade damit tut?
Also, diese ganzen Mikrocontroller-Dinge sind interessant vorher gewesen, weil man damit dann irgendwelche, also quasi, also Mikrocontroller sind bei mir dafür da, dass man mit der echten Welt interagieren kann. Egal, sei es irgendwelche Sensoren, die quasi Dinge von der echten Welt aufnehmen und damit irgendwas machen, oder Aktoren, also quasi, die was mit der echten Welt tun. Und in meinem Fall ist es einfach so, ich habe angefangen, ich habe ein Projekt mit einem Kumpel angefangen. Wir haben solche Cubes aus Plexiglas gebaut und dort eine LED quasi in Mitte rein, eine von den WS2812, also die LEDs, die man jetzt so quasi super billig kaufen kann, die man aber auch RGB steuern kann.
Okay,
so. Cool. Und davon dann halt ein paar in Reihe, und jetzt ist quasi das Problem, okay, wie sagst du diesen super tollen RGB-LEDs, was sie jetzt tun sollen? Und da ist der am Anfang waren wir noch dabei zu sagen, okay, wir machen das irgendwie mit einem, quasi mit so einem Mini-Router und einem Arduino, und dann kann man die quasi so ansteuern. Und jetzt mit den ESP-Mikrocontrollern ist es halt so, dass du dadurch, dass es WLAN hat, kannst du es erstmal nehmen, um ganz einfach quasi mit deinem Netzwerk zu reden, also auch zum Beispiel mit deinem Handy. Und das Zweite ist halt, dadurch, dass es genug Energie hat, andere Sachen auch noch zu tun in der Zeit, wo es WLAN macht, kannst du es auch direkt, kannst du den Mikrocontroller auch direkt hernehmen, um mit den RGB-LEDs zu sprechen. Das heißt, du kannst diesen 2,50 $ Mikrocontroller hernehmen, um zum Beispiel in deinem Netzwerk einen Server, also einen Webserver aufzumachen, der dann, wo du über den dann sagen kannst, mach jetzt die LEDs in dem Muster oder lass sie faden oder mach halt irgendwelche anderen coolen Sachen. Und das war quasi mein erster Use Case, um den Mikrocontroller zu benutzen. Du hast, du lässt die LEDs quasi mit deinem Handy reden, indem du einen Mikrocontroller zwischenschaltest.
So. Das ist schon ziemlich cool. Und ihr benutzt dann quasi HTTP jetzt als Schnittstelle, um irgendwie eine App oder ein Webinterface oder sowas zu betreiben, oder?
Genau, also du, aktuell ist es so, dass der ein Webinterface, also ein Webserver auf Port 80 hochfährt, ja, mit dem du dann quasi eine Web-API zusammenbaust. Also das ist so REST-like, quasi nicht ganz REST, aber so ein bisschen. Du hast keine echte Webseite, weil dann der Mikrocontroller dann doch ein bisschen überfordert ist. Okay. Aber du hast halt quasi die API, die du dann mit einer App auf deinem Handy ansteuern kannst.
Okay, cool.
Ja, genau. Das war quasi das Erste. Und das Nächste ist halt, du kannst alles, was du davor an Mikrocontrollern gemacht hast und dann irgendwie einen Computer dazu gebraucht hast, damit der Netzwerk kann, kannst du jetzt über diesen einen Mikrocontroller machen. In Lua, in der Programmiersprache, die nicht suckt, weil es zu anstrengend ist, immer etwas zu machen.
Ja, also das mit den Mikrocontrollern ist ja schon ganz lustig. Ich habe mir vor irgendwie bestimmt 5 Jahren, habe ich mir für relativ viel Geld damals irgendwie so ein Arduino-Toolkit mit irgendwie ganz viel Zeug gekauft und Netzwerk, Shield und sonstige Sachen. Und ja, ich habe es bis heute nicht dazu gebracht, mal irgendwie da eine Firmware drauf zu flashen und mal irgendwie da ein Programm für zu schreiben, weil ich immer gedacht habe, ja, und dann muss ich da wieder C machen und da habe ich irgendwie gar nicht so Lust drauf und dann muss ich gucken, dass es dann hat das Teil kein Wi-Fi, sondern ich brauche immer einen Netzwerkport, weil das ist kein Ethernet, es ist nur ein Ethernet-Shield und kein Wi-Fi-Shield.
Ja, und dann brauchst du noch einen echten TCP-Stack quasi, der dann auch ganz schön shit ist und so.
Genau, und dann ist halt auch das nächste Problem, dann habe ich irgendwie einen Prototypen für irgendein Projekt gebastelt und will dann vielleicht 10 davon. Und dann ist es einfach nicht mehr bezahlbar, weil so dieses ganze Arduino-Zeug ist halt auch nicht irgendwie nicht besonders billig.
Ja, genau. Also dadurch also du hast jetzt quasi die ganze Energie, die ganze Netzwerkenergie und dieses ganze andere Zeug hast du halt in so billig zusammengehackt, dass es einfach für alles hernehmen kannst und dass es dann einfach super, super cool wird. Also das ist jetzt, wo ich gerade dabei bin, weil zum Beispiel du kannst ganz billig Sensoren kaufen, die Temperatur messen, ja? Also abgesehen davon, dass man die auch einfach anders kaufen kann, aber du hast irgendwas, was Temperatur misst, du hast irgendwas, was ein kleines Display, so ein kleines Display, was man normalerweise an Arduino anschließt. Und diese ganzen Sachen gehen halt jetzt einfach mit WLAN an einem anderen Mikrocontroller viel, viel billiger und viel geiler einfach. So. Und deswegen Lua, meine Waffe der Wahl, weil es halt einfach echt Spaß macht, auch dann diese ganzen Internet of Things. Ich habe es gesagt, Internet of Things Dinge zu machen.
Buzzword.
Ja, Internet of Things kommt später auch nochmal.
Oh, kommt's wieder? Nein.
Ich habe gehört, es ist gerade ein ganz heißes Eisen.
Genau, das ist ja fast so toll wie Smartwatch. Läuft Lua auch auf deiner Smartwatch, die du nicht hast?
Ja, ihr könnt eine Smartwatch aus seinen Mikrocontrollern bauen.
Genau, also das habe ich jetzt tatsächlich auch schon gesehen mit dem ESP. Und so einem kleinen Display dran, eine Smartwatch zu bauen. Ich glaube, es ist scheiße und ich würde es niemals hernehmen. Aber es gibt die Möglichkeit quasi. Ich kann das mal raussuchen. Ach du. Smartwatch.
Ja. Lua. Ja. Ja, Lua ist auch so oder so gerade irgendwie heißer Scheiß. Also es gibt ja auch immer mehr Serverdienste, selbst der Prosody, der XMPP-Server, den ich in letzter Zeit einsetze, der ist ja auch in Lua geschrieben. Also scheint irgendwie ja, eine Programmiersprache zu sein, die doch gut im Kommen ist. Auch
ja, also
wegen den ganzen Spielen und so, da wird ja auch oft Lua eingesetzt.
Ja. Mit eingesetzt, das ist immer das Besondere, ja.
Ja, ja, also ich glaube, ja, das hat auch ein, also es hat einen speziellen Grund, warum das so ist. Und ich glaube, den kann Felix mal erläutern.
Genau, also wir können jetzt direkt schon damit anfangen. Und zwar, Lua lässt sich leicht in andere Projekte einbetten. Besonders aus zwei Gründen. Einmal, es hat eine relativ gute Interface-Möglichkeiten zu C und mit C. Und das Zweite ist, es hat der Lua-Kern ist sehr, sehr, sehr klein. Ich glaube, wie groß waren es? 180 Kilobyte? Nee, 120 Kilobyte Interpreter. Das heißt, du hast die komplette Programmiersprache quasi den kompletten Kern von Lua hast du in 120 Kilobyte Interpreter zusammengefasst.
Ja.
Und 120 Kilobyte sind auch für Mikrocontroller nicht mehr so viel.
Auch wenn, hast du schon eine komplette Runtime mit Garbage Collection und mit Strings und mit, wenn du willst, dann vielleicht auch irgendwie eine Art Objektorientierung.
Genau, also genau, du hast eine Art von Objektorientierung, wenn du das möchtest. Das ist ähnlich wie man das von JavaScript kennt. Ich glaube, wir machen einfach direkt weiter. Du hast Key-Value-Stores, also solche Dictionaries, wie man das aus anderen Programmiersprachen kennt, was die primäre Datenstruktur ist, neben Strings, Zahlen und ich glaube, es gibt noch eine interne Datenstruktur, die man sonst noch haben kann.
Naja, also ich denke, Funktionen sind wahrscheinlich auch Datentypen.
Oder? Genau, Funktionen, richtig, richtig.
Ich glaube, du hast da so ein Guide verlinkt, da stehen die ganzen Sachen.
Oh ja, so gut, ja. Also, aber halt nur so die Basics und ein Key-Value-Store, das ist so die Grundidee. Du hast Funktionen, die auch gleichzeitig, also First-Class-Functions in dem Fall sind. Das heißt, du kannst zum Beispiel x ist gleich Function und dann machst du da quasi deine Funktion rein.
Ja. Also so mehr oder weniger wie bei JavaScript, dass dann so Function mit einer benannten, also mit einem Funktionsname ist dann mehr oder weniger nur so ein syntaktischer Zucker auf eine Zuweisung,
ist auf gleich, eine Variablen Zuweisung. Ist gleich Lambda, ist genau Lambda. Genau. Du hast noch Nil als Datentyp, was quasi eine undefined Variable ist. Und genau, das war es dann auch schon. Dann, wie machen wir am besten weiter? Du hast eine Community hinter Lua, die relativ, die ist nicht so aggressiv in, wir machen irgendwelche großen Conventions und so, aber ist relativ aktiv, Lua weiterzuentwickeln. Das heißt, die Lua-Programmiersprache selber ist nicht fertig, sondern die ist gerade bei 5 oder so, irgendwie sowas. Lua wird weiterentwickelt. Das heißt, auch die Internas von Lua sind nicht zwangsläufig von Version zu Version quasi, du hast bist nicht immer abwärtskompatibel, aber im Großen, also die Major Release, bis auf die Major Releases bist du, hast du quasi Abwärtskompatibilität. Oh. So.
Hast du ungefähr so im Kopf, was denn so in den größeren Releases dann so geändert wurde an der Sprache selber? Also sind das mehr oder weniger nur interne APIs oder ändert sich da vielleicht auch so sogar noch irgendwie Syntax?
Also ich hab's gerade nicht im Kopf. Ich weiß, dass in irgendeiner Version Metatables zu den Standard mit in die Programmiersprache reingekommen sind. Komme ich, glaube ich, später noch zu. Oder nee, komme ich auf jeden Fall noch später noch zu. Ja. Und es gibt auf jeden Fall Sachen, die erst später in die Programmiersprache reingekommen sind. Aber so im Großen und Ganzen, die Syntax selber habe ich jetzt nicht ändern sehen. Das sind dann quasi, du hast im Core hast du dann neue Funktionen, die dann bestimmte neue Features abbilden einfach. Genau.
Irgendwas wollte ich noch fragen, aber es fällt mir bestimmt später wieder ein. Mir ist die Frage gerade entfallen.
Genau, so. Wie gesagt, dadurch, dass Lua ziemlich klein ist, wird es in viele Projekte jetzt mit rein eingebunden. Man kann in Lua selber auch relativ leicht C-Funktionen einbinden. Das heißt, man sagt, okay, ich habe irgendwas, was sehr effizient sein muss. Und ich möchte aber für alles andere trotzdem noch Lua verwenden. Das ist jetzt so der typische Use Case für Mikrocontroller. Weil du hast zwar schon ein gewisses Subset, der sehr effizient sein muss, zum Beispiel der Netzwerkstack, aber du hast auch bestimmte Sachen, die du halt convenient und einfach verwenden willst. Und das genau da bietet dann Lua quasi die Möglichkeit, diese Brücke zu schlagen, indem du relativ leicht C-Code aus Lua aufrufen kannst.
Jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar der Grund, weshalb Lua so von der Sprache und von den Datenstrukturen so simpel gehalten ist, ist wahrscheinlich auch, weil man sich als Ziel gesetzt hat, so möglichst interoperabel mit C interagieren zu können. Also genau. Ich würde mal sagen, dass es dann wahrscheinlich so wenige Datenstrukturen gibt, weil man die ja auch irgendwie dann alle auf C mappen muss und dann eine Möglichkeit bieten muss, dass man die aus C zugreifen kann und halt auch andersrum, dass man halt auch quasi von C Dinge benutzen kann. Also von C-Libraries oder von irgendwie deinem Betriebssystem-Cores oder sowas.
Genau, also wenn man sich das wenn man in C mal ein Modul schreiben will, dann funktioniert das normalerweise so. Du hast eine C-Funktion und die bekommt als Übergabeparameter ein Lua-Objekt, was du dann quasi mit ein paar Funktionen so auseinanderfremeln kannst. Du kannst dann schauen, ob es eine Zahl ist oder ob es irgendwie ein Array ist oder so. Und das ist auch so schon die Grundidee. Du gibst auch als Rückgabewert immer ein Lua-Objekt zurück und alles andere, was dann quasi C ist, kannst du dann relativ leicht so einfügen quasi. Sieht ähnlich aus wie die Python C-APIs, wo das genauso funktioniert. Du kriegst dann quasi so ein Python-Objekt, was du dann auseinander frickeln kannst in C, um damit dann irgendwelche Sachen schnell zu machen.
Ich habe da jetzt, in Ruby gibt es sowas, das nennt sich FFI, das Foreign Function Interface, und ich glaube, das macht sowas Ähnliches. Ich habe es jetzt selber noch nicht so direkt verwendet. Ich glaube aber, da ist es halt auch so, man erbt von irgendeinem Objekt und definiert dann irgendwelche Callbacks, die dann halt mehr oder weniger dann das Richtige tun und irgendwelche, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche C-Structs referenzieren will, dann baut man sich da halt Wrapper-Klassen außenrum, die dann halt richtig zugewiesen werden und so. Mhm.
Ja. Genau, ich muss mich korrigieren, es ist nicht 5.5, sondern 5.3. Am 12. Januar 2015 kam die letzte Version raus. So. Wir haben es schon gesagt, Lua ist eine interpretierte, imperative, funktionale Programmiersprache, die, wenn man sich dann ein bisschen verkrepelt, auch objektorientiert verwendet werden kann.
Wobei funktional würde ich sagen, sie hat funktionale Eigenschaften.
Ja, also es ist so wie mit den meisten Sachen, in Lua, man kann das so hinbiegen, dass sich das funktional anfühlt.
Können wir nochmal kurz sagen, was funktional bedeutet? Also was ist da der Unterschied?
Naja,
wenn ich jetzt eine objektorientierte, eine funktionale und eine prozedurale Programmiersprache habe.
Imperativ.
Ne? Genau, imperativ heißt quasi nacheinander Dinge abarbeiten.
Also sowas wie jetzt irgendwie C. Du hast halt so die Möglichkeit, Code auszuführen und du kannst halt irgendwelche Subroutinen oder Funktionen oder wie man es auch immer nennen will, definieren und dein Code wird halt von oben nach unten abgearbeitet. So, mehr oder weniger.
Genau.
Und die Idee in Objektorientierung ist halt, du hast Objekte, wie der Name schon sagt, und die haben halt Methoden und Eigenschaften. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich so jeder der Hörer schon irgendwann mal gesehen. Im Normalfall ist es halt so, du hast halt klassenbasierte Objektorientierung oder viele Sprachen machen das so, da definierst du mehr oder weniger dann halt so ein Grundgerüst, wie sieht denn dein Objekt aus? Definierst, was für Attribute hat es und was für Verhalten, also was für Methoden hängen da dran, und dann hast du halt, keine Ahnung, zum Beispiel einen HTTP-Client, der wirft dann zum, gibt dir zum Beispiel ein Response-Objekt zurück und dann kannst du das Response-Objekt zum Beispiel fragen, ob es denn, ob der Request erfolgreich war oder sowas. Und ja, funktional ist dann halt wieder so eine Sache. Funktional kommt eigentlich eher so aus der mathematischen Definition von einer Funktion so. Also das, was man einer mathematischen Funktion übergibt, da bekommt man dann, also mit dem gleichen Input bekommt man immer den gleichen Output. Und wenn man von einer puren funktionalen Sprache redet, was die eigentlich quasi nicht viel Sinn hätte, weil dann könnte man eigentlich nur Input reinwerfen und würde jedes Mal den gleichen Output zurückwerfen, aber könnte sich halt kein State halten oder nicht mit der restlichen Welt interagieren, weil das mehr oder weniger gegen diese, wie soll ich sagen,
Nebenwirkung heißt es normalerweise. Also du hast bei rein funktionalen Programmiersprachen hast du keine Nebenwirkung. Und eine Nebenwirkung wäre zum Beispiel auch, wenn du auf in der Funktion auf deine Konsole schreibst mit irgendwie Print. Das wäre zum Beispiel auch schon eine Nebenwirkung.
Ich meine, das ist jetzt, sagen wir mal, bei so Real-World-funktionalen Programmiersprachen, die es ja tatsächlich gibt, die tatsächlich auch im Einsatz sind, ist das jetzt nicht ganz so streng genommen. Aber es gibt halt schon zum Beispiel die Einschränkung, dass Datenstrukturen nicht veränderbar sind, sondern dass eine Datenstruktur mehr oder weniger, also du hast jetzt eine Liste, da steht FuBarBatz drin. Und diese Liste, da kannst du davon ausgehen, das ist wie ein Wert. Und wenn du einen Wert hast, der jetzt zum Beispiel 23 ist, so ein Integer, da gehst du auch nicht davon aus, dass du irgendwann mit diesem Wert was machst, sondern da steht plötzlich 24 drin, weil sich der unterwegs verändert hat. Und ja.
Also das heißt auch, wenn ich einmal definiert habe, dass es ein Integer ist, dann bleibt der auch immer und ich kann ihn nicht überladen oder sowas.
Nee, das, was du jetzt meinst, ist mehr oder weniger so die Typdefinition. Das muss nicht unbedingt sein. Also es gibt zum Beispiel, können wir ein bisschen vorgreifen, Elixir ist zum Beispiel eine dynamisch typisierte funktionale Programmiersprache. Du kannst da schon Werte neu zuweisen, aber das ist dann ein neuer Wert. Aber die Werte an sich, also wenn du jetzt eine Liste hast, da stehen Inhalte drin, dann wird sich diese Liste nicht verändern. Also die ist nicht das gleiche Speicherobjekt, der gleiche Teil, der da quasi in deinem Arbeitsspeicher drin steht, den kannst du nicht modifizieren, sondern du kannst halt nur sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht da ein Element hinzufügen, aber dann bekommst du halt eine neue Liste zurück und nicht, wie du es zum Beispiel jetzt in C oder vielleicht auch in Java oder sowas machen würdest, du hängst jetzt was an und dann werden deine Objekte im Speicher modifiziert.
Das ist genau. Halt so. Also, in Lua hast du da beides von, also als Beispiel jetzt, du hast Strings, also du hast Strings, die, wenn du einen String an einen anderen String ranhängst, bekommst du als Rückgabe, bekommst du einen neuen String zurück. Das heißt, du veränderst den String oder einen von den beiden Strings nicht.
Genau.
Und dann hast du aber auch diese Dictionaries oder wie heißen diese Objekte, die selber Referenzen sind. Das heißt, wenn du die einer Funktion mitgibst und die hängt da irgendwas mit dran, dann wird das Objekt für alle Instanzen, auch alle unterliegenden Funktionen und so geändert. Und das ist diese Nebenwirkung, die dort dann quasi mit reinspielt.
Genau, und also bei funktionalen Programmiersprachen, da ist halt, natürlich geht es darum, dass man mit Funktionen arbeitet und dass man die auch als Werte, also so, man kann eine Funktion einer Variable zuweisen, man kann Funktionen, eine Funktion kann eine andere Funktion als Wert zurückliefern oder du kannst sie an eine Funktion als Wert übergeben. Das ist quasi dieses Konzept der First-Class-Functions. Da geht's auch drum, aber es geht halt auch sehr viel um State, was halt dann auch bei so Parallelprogrammierung interessant sein kann. Wo wir gerade beim Thema waren, gibt's da irgendwelche Konstrukte in Lua, um Also entweder um Dinge zu parallelisieren oder um Gleichzeitigkeit irgendwie abzubilden?
Du hast, wenn du, also so wie es gerade im Mikrocontroller verwendet wird, hast du normalerweise Callback-basierte Funktionsaufrufe. Das heißt, du registrierst Callbacks auf Funktionen, zum Beispiel auf I.O. oder auf, also zum Beispiel auf Netzwerkfunktionen. Du sagst, okay, wenn sich jemand auf diesen Port verbindet, dann rufe folgende Funktion auf.
Okay.
Aber du hast kein, also in Lua, in der, in dem kompletten, also in dem Groß-Lua mit allen Sachen hast du was, das müsste ich jetzt aber erstmal raussuchen, aber ich finde es für dich.
Ich habe irgendwas im Hinterkopf, das Lua Coroutine unterstützt, aber genau. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie eine Library ist oder ob das irgendwie, ich hab da mal im Zuge meiner Bachelor-Thesis, habe ich mal irgendwo eine Masterarbeit gelesen, wo einer, ich glaube, ein Actor-Model in Lua Coroutine implementiert hat oder so.
Also du hast ein Modul, das nennt sich Coroutine ab Version 5.2.
Also quasi ab der aktuellen?
5.3 ist aktuell.
Ah, okay, ab der vorletzten dann, ja.
Genau, also genau, und das beschreibt quasi, du hast eine Möglichkeit, Coroutine mit neuen Entries zu erzeugen und die dann entsprechend, du hast Resume-Status und Create quasi als von diesem Modul und kannst es dann quasi mit diesem Coroutine verwenden.
Okay. So. Also was ich zum Beispiel weiß von so Sachen wie Prosody zum Beispiel, die benutzen dann halt so einfach so Event Loop Libraries wie libf oder libevent. Also die kann man, das sind quasi in C geschriebene Libraries für so Netzwerkdienste, die halt dann so relativ robust auf unterschiedlichen Plattformen dann eine Event Loop implementieren. Und da gibt es scheinbar dann Wrapper für Lua, die man dann halt auch benutzen kann. Und
genau,
also zumindest bei Prosody, die benutzen, glaube ich, libev oder libf, was diese Event Library von die aus Node.js raus entstanden ist.
Ja.
Ja, genau.
Genau, also ich weiß jetzt gar nicht, wie NodeMCU, also das ESP-Mikrocontroller-Zeug das macht, aber ich glaube, die haben auch eine eigene Event-Loop oder sie haben eine hergenommen.
Das mittlerweile heißt libuv.
Libuv,
glaube ich.
Ja. So, genau, also das ist ja auch, wenn man Sachen so asynchron machen will, dann geht es, dann kommt man ja eigentlich gar nicht an der Event Loop mehr vorbei. Weil das, also ich habe jetzt schon ein paar Sachen gesehen, ich habe auch viel mit Thread schon gemacht und so, das ist eigentlich voll der Pain, ja. Also es ist richtig, richtig anstrengend und eigentlich willst du sagen, okay, mach mal irgendwelche Dinge und dann tu das auch noch und wenn es fertig ist, dann sag mir Bescheid, quasi. Das ist, denke ich, also besonders auch, sieht man ja quasi nur in, also das hat man früher nur in JavaScript gesehen, das hat sich jetzt auch viel bei anderen Sachen durchgesetzt, dieses Callback-driven quasi Verarbeitung von Dingen.
Ja, also ich glaube, die Sache ist halt die, JavaScript ist halt eine Sprache, die ein GUI getrieben hat. Und bei GUIs ist es im Endeffekt eigentlich schon so, dass man da seit jeher mit Event Loops gearbeitet hat, weil du klickst irgendwo auf einen Button und dann wird ein Event abgefeuert und was du halt davor machst, ist dann irgendwie dir eine Struktur bereitzulegen, um dann auf diese Events zu reagieren, aber letzten Endes wird rufst du deinen Code nicht selbst auf, sondern du benutzt, also der wird mehr oder weniger von einer Bibliothek, die du außenrum verwendest, aufgerufen, wenn du irgendwie GUI-Programmierung machst im Normalfall.
Ja, genau.
Und ich glaube, aus dieser Welt kommt das und da passt JavaScript halt relativ gut rein, weil JavaScript halt mehr oder weniger dazu gedacht ist, du klickst irgendwie Elemente auf einer Webseite und dann passieren Dinge.
Ja, genau.
Und das Interessante ist halt, letzten Endes ist halt so ein Dienst, der irgendwie Netzwerk Sachen oder auf irgendwelche Netzwerkevents reagiert oder irgendwie als Webserver fungiert oder sowas, ist ja letzten Endes auch nichts anderes. Der wartet halt irgendwo auf Dinge.
Ja.
Und reagiert dann dementsprechend drauf und da ist halt dann irgendwie, ist es dann halt auch sinnlos, das Rad jedes Mal neu zu erfinden und dieses Ganze drumrum, was schon öfters mal gelöst wurde, jedes Mal von Hand zu implementieren. Darum gibt es jetzt halt auch so. Es gibt irgendwie ein paar so Libraries, die so Event Loops implementieren und letzten Endes machen die alle das gleiche oder machen alle Dinge ähnlich, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Weil sich es einfach auch, also so wie ich das jetzt gesehen habe, das ist schon cooler einfach. Es macht einfach mehr Spaß, dann solche Sachen zu implementieren. Du sagst, okay, ich habe irgendwie was passiert und dann möchte ich wissen oder möchte ich was machen, wenn es fertig ist. Mhm. Und es fühlt sich mehr richtig an einfach.
Ja. Also was noch eine Alternative dazu wäre das Actor-Model. Da können wir dann später bei Elixir noch ein bisschen drüber reden, weil das da sehr stark drauf setzt.
Okay.
Aber sagen wir mal so, für generell für Dinge, die man vor allem, die man jetzt auf dem Microcontroller macht, ist es auf jeden Fall cool, sowas mit einer Event-Loop zu handeln.
Ja.
Ein Problem ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel Sachen, du möchtest irgendwas super high-performant machen oder du möchtest irgendwie größere Berechnungen machen und möchtest dann auf mehrere CPU-Kerne gehen, dann ist so eine Event-Loop halt immer ein bisschen blöd, weil im Normalfall sind diese Systeme so gebaut, dass sie halt nur einen Prozessor ausnutzen und dass du dann halt, dass dann gesagt wird, ja okay, wenn du mehrere Dinge parallel machen willst, also tatsächlich parallel auf einem Mehrkernsystem, dann starte halt dann mehrere Prozesse.
Ja.
Und also da gibt es halt dann noch Schwächen und eine andere Schwäche ist halt, wenn du irgendwie solche Dinge tust, die irgendwie länger dauern, dann blockierst du damit halt auch alles andere, was in dieser Event-Loop passiert.
Genau, aber man muss immer sehen, speziell für so Kleincomputer, dass ein Context-Switch, also ein Wechsel von einem Thread zum anderen, ist teuer.
Ja.
Das kostet relativ viel Zeit, das überhaupt zu machen, weil du ja quasi, du hast Register, die du dann zwischenspeichern musst.
Genau, du musst den kompletten Call-Stack wiederherstellen.
Genau, und du musst dann, du musst quasi deinen kompletten State wieder so zurücksetzen, wie der bei dem anderen oder bei dem jetzt Thread ist.
Genau, also im Endeffekt, du musst halt den kompletten State, den dein Programm hat, inklusive Register, inklusive Stack und so weiter, musst du einfach erstmal zwischenspeichern, dann lässt du irgendjemand anders Arbeit tun und dann musst du den aber trotzdem, dann musst du den Status oder den Zustand wiederherstellen und dann kannst du erst weitermachen und das ist halt auf moderner Hardware ist das alles kein Problem, weil diese
1000 schnell.
Ja, einfach. Die sind einfach so super schnell, die Prozessoren heutzutage sind einfach so super schnell, dass es einfach egal ist oder in vielen Fällen egal ist. Und auch wenn du mal irgendwie ein paar tausend Threads startest, geht dann dein Computer nicht unbedingt in die Knie.
Ja.
Aber es ist trotzdem nichts, was du unendlich benutzen kannst. Und wenn du halt einfach nur ein bisschen mit der Außenwelt in Form von Netzwerk oder so kommunizieren willst, also wenn du einfach irgendwie I.O. machen willst oder einfach nur mit deiner Festplatte reden willst und Dinge vom Filesystem lesen willst oder so, dann ist es halt vielleicht auch nicht angebracht, dafür jeden Dateizugriff irgendwie einen Thread aufzumachen.
Ja, und auf jeden Fall. Und dann
ist dieses Modell eigentlich schon ganz cool.
Ja.
Und
es funktioniert auf jeden Fall.
Dadurch, dass halt Lua, wir haben es, glaube ich, mal kurz angesprochen, aber Lua hat ja dieses Konzept von, du hast eine Funktion als Wert.
Mhm.
Und das macht es halt auch relativ einfach, um dann so mal schnell dir was zusammenzuhacken, was dann auf einen Event reagiert, weil du kannst einfach eine Funktion definieren und die irgendeiner anderen Funktion übergeben und sagst, registriere mich doch mal auf diesen Event und führe dann, wenn der auftaucht, diese Funktion auf. Bam.
Ja, genau.
Und wie machst du das in anderen Sprachen? Wenn du jetzt sowas wie C hast, ja, okay, du kannst dann sagen, okay, du holst dir mal einen Pointer auf eine Funktion.
Du hast Function Pointers. Ja, du kannst die hernehmen. Und dann kannst du die
hernehmen. Das Problem ist bloß, du hast keine Closures außenrum.
Ja, genau.
Sollen wir mal Closure erklären?
Ja.
Willst du es oder nicht?
Ich weiß nicht. Nee, mach du. Du darfst.
Also Closure ist quasi ein Mechanismus, wenn man so eine anonyme Funktion hat, dass man die Umgebung um diese Funktion außenrum in dieser Funktion zugreifen kann. Also man hat jetzt quasi irgendwie ein Skript und da ist eine Funktion definiert und dann hat man vielleicht außerhalb irgendwie eine Variable foo, eine Variable bar und dann kann man in der Funktion drin diese Variablen lesen, im Zweifelsfall normalerweise auch schreiben, wenn es irgendwie eine imperative Sprache ist.
Ja.
Und heutzutage hat man eigentlich fast nur noch lexikalische Closures. Also das heißt, es gibt da so einen Unterschied, es gibt lexikalische und dynamische Closures. Lexikalisch bedeutet einfach, da wo die Funktion definiert ist, in dem Scope, wo die Funktion definiert ist, kann man auf die Umgebung zugreifen. Und dynamisch bedeutet, in dem Scope, wo die Funktion ausgeführt wird, kann man auf den Scope zugreifen.
Mhm, genau.
Ist so ein bisschen ein Unterschied, aber heutzutage, ich kenne eigentlich kaum Sprachen, die dynamisch gescopte Closures haben. Also mir würde jetzt zumindest spontan keine einfallen. Vielleicht können uns da mal die Hörer in den Kommentaren korrigieren oder so, wenn wir irgendwie Quatsch erzählen.
Ja.
Aber auf jeden Fall ist es halt so dieses Ding. Und klar, man kann sowas auch in C machen, aber es ist halt irgendwie mit Schmerz verbunden. Also man kann eigentlich quasi alles in C machen, aber es ist halt immer mit Schmerz verbunden.
Ja, richtig. Das ist genau das Ding. Ja.
Also genau. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt begeisterte C-Programmierer seid, dann nimmt es
mir... Dann geht weg einfach. Stimme, einfach nicht zuhören.
Nee, das ist einfach eine Geschmackssache.
Ganz ja, klar. Genau. Und ihr habt einen ganz schön schlechten Geschmack.
Ja.
Aber nein, Quatsch. Also man kann alles machen und besonders, wenn man dafür bezahlt wird, gehen ja ganz viele Sachen dann auf einmal doch. Ja.
Ja.
aber so, um ein bisschen Spaß zu haben am Sachen zusammenhacken, ist C einfach nicht die richtige Waffe.
So ja, ja vor allem halt auch, weil man so viel falsch machen kann. Also
ja,
das Problem ist halt, ja, okay, du kannst ja schon mal irgendwas zusammenhacken, aber dann musst du dann deinen Code ständig kompilieren, dann musst du erstmal gucken, okay, was für einen C-Compiler hast du, was für eine libc hast du, oder musst dich entscheiden, machst du den Superschmerz und implementierst alles in ANSI-C, was es natürlich ziemlich portabel macht, weil du dann halt nicht auf irgendwelche unterschiedlichen libc Implementierungen und deren Differenzen angewiesen bist.
Ja.
Aber es ist halt dann immer so.
Du kannst dann halt auch nichts.
Ja, du kannst dann halt nichts und musst dann halt das komplette Rad neu erfinden.
Verdammt.
Und ja, das ist halt dann so in einer Sprache mit einer höheren Abstraktion ist man dann halt im Normalfall auch echt flexibler und produktiver, weil man halt nicht ständig das irgendwie da nur damit beschäftigt ist, das Rad neu zu erfinden, meine ich.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Und genau, deswegen, also weil Leute ja nicht auf so viel Schmerz stehen, ganz oft, gibt es ja auch einfach nur andere Programmiersprachen. Also sonst könnten wir ja auch alles in C machen, also es wäre ja alles kein Ding. Dann könntest du es in C zum Beispiel so machen, du willst einen Scope mitgeben, dann hast du quasi so eine andere Datenstruktur, die du halt dann zusätzlich mitgibst zu deinem Function Pointer.
Ja, ich meine, du könntest ja die Sachen, die Daten, die deine Funktion jetzt zur Verfügung haben will, dafür könntest du dir jetzt ein Struct anlegen, was quasi mehr oder weniger ein Speicherbereich ist, in dem dann halt definiert große Daten drin sind, die du dann da zugreifen kannst.
Genau.
Und dann musst du das halt jedes Mal mitnehmen und überall mitgeben und dann hast du halt vielleicht auch noch das Problem, dass du vielleicht aus mehreren Threads gleichzeitig irgendwo zugreifen kannst. Dann musst du irgendwie wieder dafür sorgen, dass da irgendwie keine parallelen Zugriffe deine Daten kaputt machen und ja.
Genau, dann brauchst du Locking wieder und
ja, genau. Und dann hast du vielleicht irgendwelche, wenn du zu viel lockst, hast du vielleicht wieder irgendwelche Deadlocks, dass dein Programm plötzlich steht und du weißt nicht warum.
Ja, genau.
Ist nicht so schön.
Nicht so richtig, also nicht so richtig viel Spaß einfach. Das ist ja das Ding.
Ja.
So. Genau. Haben wir das?
So. Ich glaube, du wolltest noch ein bisschen über die Metatable-Geschichten reden.
Genau.
Ich glaube, First Class Function haben wir soweit mal abgearbeitet.
First Class
Function
haben wir es, ja.
Ingo, gibt es von dir noch irgendwelche Fragen? Du bist gerade so
still. Nee. Ja, ich. Ich frage dann dazwischen nachher.
Okay, okay genau, bei Lua, man muss es wissen, Indizes starten bei 1. So.
Okay.
Ich hab's gesagt und keiner mag es. So.
Das, und warum?
Also ich warum? Mein, das ist eine gute Frage. Ist sie beschrieben? Das,
okay, ja.
Und zwar.
Naja, ich mein kommt ja aus so einer katholischen Schule, gell? Die
irgendwo muss es herkommen, ja. Und zwar, beschreibt diese, die Lua-Fark beschreibt in Mathematical Notation, Array Indices count from one and so does Lua. In other words, they are not offsets. So, also kannst du quasi den Index, kannst du nicht als Offset verwenden. Zum Beispiel sagst du, du willst jedes fünfte Element nehmen, wenn du quasi hochzählst, dann sagst du den Index mal 5. So. Dann bist du nämlich bei 0 auf Index 0 und bei, bei 1 bist du auf Index 5 und dann kannst du quasi so durchzählen. Das geht mit Lua nicht, weil es halt, wie gesagt, keine Offsets sind, sondern ja, mathematische Indizes. Muss man wissen, ansonsten ist mich verloren. Und ja, dann fangen an, Leute an zu weinen und so. Das
muss man sich umstellen.
Ja, das kann man.
Gut. Also im Chat wurde gerade irgendwie so ein bisschen kritisiert, dass wir hier so auf C rumhacken, weil ja ganz viele anderen Sprachen auch in C implementiert sind.
Ja, richtig. Genau, und das ist der Punkt.
Ist schon so, muss aber auch nicht zwingend der Fall sein. Also ich meine, wenn du mal in der Lage bist, also klar, du musst mit irgendwas anfangen, was nach in nativen Maschinencode kompiliert, damit du das direkt ausführen kannst. Aber wenn du dann mal so einen Compiler hast, dann kannst du quasi den benutzen, um dir einen Compiler in deiner Sprache selber zu bootstrappen. Und das machen tatsächlich auch sehr viele Sprachen dann.
Genau, zum Beispiel PyPy ist genau. In Python ein Beispiel dafür.
Genau, PyPy, es gibt auch, sag mal, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, es gibt von Python gibt es einen Subset, was direkt nach C kompiliert werden kann und somit dann auch wieder einen nativen Code. Ich glaube, PyPy ist da drin geschrieben. Mir fällt der Name nur gerade nicht ein.
Kriegen wir bestimmt Hilfe.
Bestimmt Hilfe. Ich google mal schnell.
Oh yeah, wir googeln. Es gibt für Lua gibt es
Scython. Also so wie Python, nur mit einem großen C vorne.
Ja, also das ist okay, ja.
Ja.
Unter Lua gibt es Lulu.
Großartiger Projektname, muss ich mal sagen.
Genau, und es gibt noch Metalua, was quasi ein Superset von Lua in Standard Lua Bytecode kompiliert. Und genau.
Ja.
Lulu auf jeden Fall für Lua 5.1. Unterstützt Lua 5.1. Ja. Was gibt's denn Ruby? Komm, das musst du jetzt wissen.
Ruby gibt's Rubinius.
Rubinius.
Das ist quasi, also das Ding ist ja, Ruby läuft ja auch in einer VM.
Ja.
Und da ist es quasi so, Rubinius ist so ein ganz, ganz kleiner jetzt fällt mir der Name von diesem Compiler-Dings hier nicht mehr ein.
Damn.
Na?
Was?
Dieser alternative C-Compiler, der auch von Apple die ganze Zeit verwendet wird.
Was meinst du? Wonach suchst du?
Mir fällt es nicht ein.
Nein, na gut, müssen wir weiter.
Du meinst nicht GCC, sondern den
C-Lang.
C-Lang und C-Lang basiert auf LLVM, genau, die
Low-Level-Virtual
Machine. So, jetzt haben wir es. Sorry, ich stand gerade total auf dem Schlauch.
Das ist okay. Sei dir vergeben.
Und bei Rubinius funktioniert das quasi so, die haben setzen auf LLVM auf, haben dann ganz kleinen in C++ implementierten Kern und implementieren quasi die ganzen Standard-Libraries, die ganzen Datentypen, alles außenrum, was sie können, bis auf diesen minimalen Kern implementieren sie halt auch in Ruby. Und es gibt, glaube ich, auch noch Maglev, das ist quasi eine Ruby-Runtime, die in Scython und somit in Python implementiert ist.
Was schon gut ist eigentlich.
Ja. Und also ganz viele Programmiersprachen, die quasi nativen Code generieren oder dann irgendwie, ja, also die quasi zu nativen Code runterkompilieren, die machen das dann so, dass sie erstmal irgendwie in C oder in irgendeiner anderen Sprache, die sowas kann, ihren Compiler implementieren und diesen Compiler dann benutzen, um halt ihre Sache da in der Sprache selbst zu bootstrappen.
Ja.
Und dann hat man eigentlich gewonnen, weil dann hat man halt irgendwie in der Sprache selber und muss das Ganze immer benutzen.
Nice.
Ja, aber trotzdem, aller Anfang ist C.
Oh, ja. Goddammit.
Ja gut, sagen wir mal so, C war ja auch nicht von Anfang an da. Da hattest du halt irgendwie Assembler, dann hattest du irgendwie vielleicht einen Makro-Assembler, den du benutzen kannst, um dann irgendwie C zu bootstrappen. Das ist ja auch nicht so, dass C, also klar, C ist für uns.
Doch, C ist für immer da.
Aber das ist jetzt, ist ja tatsächlich so vor ein paar Jahrzehnten noch, dann hat man irgendwie komplexe Anwendungen in Assembler geschrieben.
Oder Machine Code.
Direkt, I wish. Oder direkt in Machine Code.
I wish it's Machine Code.
Ja. Genau. Gibt es jemanden, der das kann, der einfach nur Nullen und Einsen eintippt? Auf.
Also es gibt den Supercoder 2000 so.
Ja.
Also, und vor allem, ich glaube, das will ja auch jeder.
Für deine Maschine machen. Das ist ja echt hardcore.
Ja. Also es gibt auf jeden Fall eine Tastatur für genau das. Nämlich die hat 0 und 1 und dann. Als Eingabe.
Auf jeden Fall. Dann, dann machst du das und dann hast du das alles im Kopf und dann ist gut.
Ja, genau. Du weißt ja, was du eingetippt hast.
Nee, aber jetzt mal nicht mit Nullen und Einsen, aber ich habe schon gehört, dass es irgendwelche Leute gab, die dann irgendwann den Assembler-Code nicht mehr gebraucht haben, sondern nur noch mit den Hexcodes dann arbeiten konnten.
Ja, das tut mir auch echt leid, weil die Leute haben halt einfach jetzt nichts mehr. Weißt du? Sie haben diese ganzen Sachen im Kopf und es ist kein Platz mehr für Lua. Obwohl, Platz für Lua ist immer... Kein Platz mehr für was anderes.
Ja. Der Chat sagt gerade, vor C war B und davor BCPL und
jetzt kommen
Also die wurden ja auch dann mehr oder weniger miteinander gebootstrapped. Oder?
Genau, bis wir das ganze Alphabet gebootstrapped haben. Alphabet gebootstrapped.
D gibt es ja auch als Programmiersprache. Ist sogar ziemlich cool. Also sieht so ein bisschen aus, ist so auch macht nativen Code, hat glaube ich auch Garbage Collection mit drin und irgendwie ganz moderne Features eigentlich.
Ist das nicht für Statistik? Also quasi
nee, das ist so hier?
Es hat auch nur ein F, sorry, es war nicht D, es war F, natürlich.
Ich glaube, es ist F. R ist es.
R. So viele, da sind ganz viele Buchstaben dazwischen, das ist doof.
Ja, also die ist vor kurzem sogar tatsächlich, also die Firma dahinter ist vor kurzem von Microsoft gekauft worden, wenn ich das richtig im Kopf
habe. Sie wollten einfach auch Piraten.
Ja, genau, das ist nämlich. Irgendwann demnächst ist wieder der Pirate, der Talk Like a Pirate Day und dann brauchen wir ja die Programmiersprache dazu.
Gibt es eine Programmiersprache Z, weil nur Z würde ich benutzen. Ne? Z-Shell, Z-Programmiersprache. Geil.
Mal gucken. Fällt mir gerade nicht ein.
Z++ gibt es.
Z++.
Willst du vielleicht lieber das haben?
Ja, Z++ ist aber noch die Weiterentwicklung davon.
Also hier, Z++ gibt es. Kannst du hernehmen.
Z++.
So wie C++, nur nicht ganz so.
Jo. Nur besser. Nur Z++.
Mhm.
Na dann. Ja.
Zum Glück.
Genau. Aber auf jeden Fall auch für Lua gibt es viele Runtimes, die ganz cool sind. Also das eines, was mir jetzt einfällt, ist Lua JIT. Das ist quasi ein Just-in-Time-Compiler, der so zumindest in diversen Benchmarks so fast so an C rankommt.
Was eine krasse Sache ist, muss man ja sagen.
Also für eine, vor allem für eine, also normalerweise ist es halt auch so, dass so dynamischen Programmiersprachen, die ja im Code selbst keine Typdeklaration haben, fehlt dann dem Compiler oft auch eine Info, um den Code so richtig schnell zu machen. Ich glaube, da ist es halt auch geschickt, dass Lua so, so klein ist und so simpel, dann kann wahrscheinlich der Compiler, also ich habe den Code nicht gelesen, ich mutmaße hier auch nur so, aber ich vermute, dass der Compiler das deswegen auch einfacher optimieren kann und quasi effizienteren Maschinencode generieren kann, weil er halt relativ genau sagen kann, was die Sprache so tun kann, weil sie halt so klein und simpel ist.
Mhm. Ich weiß nicht genau, warum LuaJIT so schnell ist, aber ich habe das auf jeden Fall auch schon gelesen.
Also ich habe auf jeden Fall im Kopf, dass er schnell ist und ich weiß, dass Google mal den Entwickler für, ich glaube, ein Jahr oder zwei gesponsert hat, um LuaJIT auf 64-Bit zu bringen.
Ja.
Und ich glaube, auf LuaJIT aufbauend gibt es da noch LoveIt, wo wir, glaube ich, auch in der Talksendung schon ab und zu mal drüber geredet haben. Das ist dann mehr oder weniger
LoveIt.
LoveIt ist dann so Node.js und zwar mit quasi den gleich aussehenden APIs ist Node.js in Lua.
Genau, also es sieht echt nah an.
Also sieht quasi gleich aus. Die Syntax ist ein bisschen anders, weil Lua und JavaScript ein bisschen eine unterschiedliche Syntax haben, aber im Endeffekt ist es quasi so eine Kopie von Node.js.
Genau, also die Node.js-APIs, so zum Beispiel dieses Create-Server, HTTP-Create-Server und so. Genau. Solche Sachen.
Und auch die Modul-APIs, die sehen auch alle ähnlich aus.
Genau, das ist auch, wenn du dir das NodeMCU mal anschaust, die ganze API und alle Funktionen, das sieht einfach so ähnlich aus wie, Node. Mhm. Quasi, sie schreiben auch, glaube ich, sowas wie, das ist so ähnlich wie JavaScript, nur dass nicht JavaScript ist, irgendwie solche genau. Sachen. NodeMCU, heißt ja auch schon NodeMCU, ist ja quasi schon Node mit im Namen.
Jo.
It even got Node in the name. Ah, so schön. Genau. Und ich verlinke das hier, das NodeMCU mal.
Also was ich hier noch verlinkt habe, ist luajit.io. Das ist dann wiederum auf LuaJIT aufbauend auch sowas ähnliches, wo man halt noch so ein bisschen Async.io mitmachen kann und sich dann irgendwie so ein Webserver skripten kann in Lua.
Mhm.
Also das ist halt mehr oder weniger so für generische, also das steht jetzt irgendwie so als Framework für generische TCP oder UDP-Server und das ist dann mehr oder weniger ich glaube, das basiert auch auf Nginx und dem Lua-Modul für Nginx, so wie ich das jetzt gesehen habe auf der Webseite. Ist auch recht neu. Hatte ich eigentlich als News drin, aber wenn wir jetzt gerade über Lua reden.
Oh Mann, wo wir so schön dabei sind. So, ich wollte noch ganz kurz was über Metatables reden, weil ich es quasi als Konstrukt von der Programmiersprache ziemlich cool finde, weil es so einfach ist und doch ziemlich viel Power quasi als Programmiersprache mitbringt. Und zwar hast du ja in Lua hast du Objekte, die quasi so Dictionaries sind, so Key-Value-Stores.
Mhm.
Und du hast mit Metatables hast du die Möglichkeit einer Table hast du die du kannst ihr spezielle Funktionen quasi implementieren, die dann Verhalten für diese Table implementieren. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, du hast in der Metatable ein Key namens unterstrich unterstrich add, also so, wenn man sich das anschaut, sieht ein bisschen aus wie die Python Magic Functions.
Und auch, glaube ich, in JavaScript sowas ähnliches. Ich google das mal.
Mhm. Ja. Hast du, wenn du unterstrich unterstrich add implementierst für diese Table, dann kannst du Table A plus Table B machen. So. Und wenn eine von diesen beiden Tables unterstrich unterstrich add in der Metatable implementiert, dann wird entsprechend diese Funktion aufgerufen und dann passiert halt irgendwas damit. Ansonsten wird es halt nicht gehen, weil es ja quasi ist ja ein arithmetisches Plus und normalerweise kommt halt, wenn du zwei Dictionaries zusammenfügst, kommt dann nichts, also im Standard-Behavior kommt da halt nichts Anständiges bei raus. Und wenn du das implementierst, dann kannst du dein eigenes Verhalten quasi dafür implementieren.
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja.
Ich hatte nämlich jetzt, wo du gerade sagst, Dinge.
Oh, Dinge. Ja, das habe ich gesagt, das stimmt. Dinge
zusammenfügen. Ist Lua schwach typisiert oder stark typisiert?
Schwach typisiert.
Also quasi auch wie JavaScript. Du kannst jetzt sowas machen wie 5 plus einen String und dann.
Genau, dann macht der automatisches Typecasting.
Okay.
Wenn's halt funktioniert.
Also,
ja?
Im Zweifelsfall kommt dann irgendwie was Seltsames raus, aber es macht halt Typecasting.
Genau. Okay. Und zwar On-the-Fly-Typecasting. Ja.
Also analog zu JavaScript.
Genau, und du hast Duck-Typing, das heißt, wenn du quasi versuchst, eine Funktion von irgendwas aufzurufen, dann die heißt Punkt Quark und das Dictionary implementiert Punkt Quark, weil es das in den Keys mit drin hat, dann wird die halt einfach aufgerufen, das ist quasi ein
Enter. Also Übergabewerte werden nicht nach irgendwelchen Typen definiert, sondern einfach nur die Funktionen oder die Methoden, die du irgendwie auf dein Objekt aufrufen willst, die müssen dann halt vorhanden sein, ansonsten gibt es einen Fehler.
Genau, ansonsten okay, explodiert die alles. Genau,
also das analog zu ganz vielen dynamischen Programmiersprachen inklusive, was weiß ich, Ruby, Python, JavaScript und so weiter.
Genau. Ja. Du hast noch, wenn du quasi Parameter übergibst und zu wenig übergibst, dann ist es nicht, dass es dir explodiert, sondern dass dann quasi diese Parameter, die Parameter, die zu wenig sind, werden dann halt nil, also nicht gesetzt entsprechend.
Ja, so ein Verhalten wird ja dann tatsächlich in JavaScript missbraucht, um dann sowas wie undefined in einem, also du kannst in JavaScript kannst du undefined redefinieren und also du kannst undefined neu zuweisen und dann ist es nicht mehr undefined.
Kein guter Ansatz.
Und der Weg, wie du dich davor schützen kannst, dass jemand, dass irgendeine Bibliothek, die auf dieser Webseite jetzt irgendwo geladen ist, undefined umschreibt, ist, du kannst halt einen Parameter mehr, also du machst eine Funktion und dann hängst du da einen Parameter mehr dran und der ist auf jeden Fall undefined. Aber also ist im Endeffekt sowas wie mit nil in Lua.
Ja.
Dann kannst du dann halt sagen, ja okay, du bist dann sicher, dass dieser Wert dann undefined ist. Ja. Ist jetzt irgendwie so ein bisschen seltsam.
Das ist sehr, sehr defensives Programmieren dann. Wenn du quasi Angst hast, dass jemand dein True und False umschreibt, ja. Das ist genauso wie in C, wenn du ein Hash Define True zu False oder so. Mhm. Dann kommst du nämlich auch in die Hölle. So ist das nämlich. Ganzen Leute,
deswegen. Die so Scheiß machen, genau.
Ja.
Also genau. Ich meine, kannst du machen, solange du nie willst, dass jemand anders auf deinen Code drauf guckt und
nee, wieder einfach benutzt, weil drauf gucken kann ja jeder und jeder kann dich auslachen, ohne Probleme, aber es darf halt niemand deinen Code benutzen.
Ja, also das sind auch so Dinge. Achso, genau, ich hab mir auch mal dieses Tutorial durchgelesen, was du da verlinkt hast, dieses
Lua. In 15 Minuten, das beste Tutorial, was ich zu einer Programmiersprache bis jetzt gesehen habe.
Super, weil super, das ist halt awesome, einfach so Code und dann einfach ein paar Kommentare außenrum und jetzt hier, so geht's.
Genau, und das ist...
Wenn ich das richtig interpretiert habe, dann sind so Variablen-Definitionen standardmäßig global und du musst
genau sie
explizit als lokal definieren oder mit dem Local Keyword quasi taggen oder das
ja, genau, also
vor deine Zuweisung stellen. Ja. Ansonsten sind die wie bei JavaScript dann auch lokal, global.
Genau, das ist ja, genau, das ist so bei Lua. Da gab es auch irgendwo in den Lua-Facts gab es auch irgendeinen Grund dafür, den ich auch schon wieder vergessen habe.
Also ich glaube, ich weiß, warum es, oder ich habe irgendwo mal eine Theorie gehört, warum es bei JavaScript so ist. Und zwar die Theorie ist, das sollte dann irgendwie eine Sprache für Programmieranfänger sein und denen scheint es schwer zu fallen, Scope zu verstehen. Deswegen sind standardmäßig die ganzen Sachen.
Okay, also ich habe aus der Lua-Fuck, ich lese ganz kurz den Punkt vor. It certainly feels easy to only explicitly declare globals when they are in the local context. The short answer is that Lua is not Python. But there are actually good reasons why lexically scoped local variables have to be explicitly declared. See Wikipage. Na gut. Gucke ich mal dahin. Oh, da steht ganz viel Text, das könnt ihr euch selber durchlesen.
Kannst ja mal verlinken.
Genau, ich verlinke auf jeden Fall den Text. Genau, kurze Antwort, Lua ist nicht Python. So.
Das ist auf jeden Fall auch mal eine Möglichkeit.
Das ist, auf jeden Fall eine valide Antwort.
Machen wir das okay, gibt's außer Lua in 15 Minuten noch irgendeine andere Quelle, wo du sagst, da können die Leute mal einsteigen und der Lua-Fuck vielleicht?
Ich war noch nicht fertig. Genau. Ich war noch bei Metatables. Ganz kurz. Du hast es kurz ab. Du kannst --call implementieren, wenn du das Dictionary callst. Das heißt quasi, wenn du sowas implementieren willst wie ein Konstruktor für Klassen, kannst du das so machen. Und du hast --index, womit du Vererbung implementieren kannst. Das funktioniert nämlich so. Wenn du hast ein Dictionary und wenn du dann einen Zugriff machst auf eine Variable, die nicht existiert in dem Dictionary, dann wird diese --index aufgerufen. So. Dort kannst du dann sowas machen, okay, wenn dieses nicht im, dich, dieses nicht existiert, dann suche in diesem folgenden anderen Dictionary und nimm dort halt die Variable her. Und nur durch dieses einfache Konstrukt, quasi, wenn nicht da, dann guck in dem anderen Dictionary nach, kannst du Vererbung implementieren.
Also es ist jetzt nicht so, also wir haben vorhin schon mal kurz über Objektorientierung geredet. Wenn man eine klassenbasierte Objektorientierung hat, dann definiert man in der Klasse quasi die Struktur, die Klasse haben soll.
Genau.
Und in dem Fall Lua ist jetzt genauso wie JavaScript und ich glaube noch eine Handvoll andere Sprachen, gibt es noch ein paar, ist quasi prototypbasiert. Oder
ja, also du kannst Prototype-Verhalten mit Metatables nachimplementieren, aber du kannst sagen, es ist Prototypen, du hast Prototypen. Okay.
Und bei dem Prototyp ist es quasi so, wenn du jetzt Verhalten vererben willst, dann machst du das nicht über so ein Konstrukt wie eine Klasse, sondern über ein lebendes Objekt.
Genau.
Also du kannst halt quasi sagen, okay, du hast jetzt ein Objekt, das ist irgendwie Fahrzeug und das hat irgendwie möglich, irgendwie ein paar Methoden. Und du möchtest jetzt sagen, du machst jetzt zum Beispiel ein Auto, dann sagst du halt nicht, du erbst von dieser Struktur, sondern von diesem lebenden Objekt und dann kannst du halt das Verhalten in deinem Kind-Objekt auch mitverwenden.
Genau.
Und ist dieses Call dann so ähnlich wie sowas wie Method Missing in Ruby? Also ist das dann was, ist das dann so eine definierte Methode, die aufgerufen wird, wenn es diese Methode auf diesem Objekt nicht gibt.
Method Missing ist --Index.
Achso, genau. Sorry, ich hab gerade --Index gemeint. Das ist
genau
quasi sowas wie Method Missing.
Nur, dass es halt nicht nur Method ist, sondern quasi alles. Also du könntest mit dem --Index könntest du natürlich auch eine Funktion zurückgeben, die du dann entsprechend aufrufst, wenn du das mit so machst quasi.
Okay.
Und du kannst das entsprechend so ein Verhalten mit dem --Index implementieren, was ich ziemlich cool finde.
Okay.
Cool. Du kannst diese Sachen natürlich auch verschachteln. Das heißt, du kannst sagen, okay, das ist ein Dictionary und dieses Dictionary hat dann wieder eine Metatable, dieses Index implementiert. Mhm. Und entsprechend so halt auch quasi eine tiefergehende Vererbung Verhalten nachimplementieren.
Okay, das heißt du, ich verstehe. Das ist dann quasi sowas wie, jetzt bin ich gerade im Überlegen, ja okay, das ist dann genau das Konzept wie Method Missing. Und das Call ist dann quasi, wenn du so tun willst, als
ob wäre es eine Funktion. Objekt
eine Funktion ist.
Genau.
Okay, jetzt habe ich es verstanden.
Genau, und dann hast du da quasi die Möglichkeit, so eine Art Konstruktor zu bauen, wo du dann quasi new nachimplementierst oder so.
Ja.
Das geht dann quasi. Es ist besonders interessant, wenn du Module hast und du gibst ein Modul zurück und das Modul willst du aber nicht so direkt verwenden, weil es ja quasi auch ein Keyvalue-Store ist, der dann von allen anderen, die dieses Modul requiren, mitverwendet wird, sondern du willst dann ein neues Objekt machen und dann kannst du das so implementieren, quasi mit --Call. Genau. Noch kurz Konstrukt Module. Das ist auch quasi eine Möglichkeit, wie du Dateien in Lua nachladen kannst, also quasi Funktionalität nachladen kannst. Und normalerweise ist es so in Lua, dass du in deinem Modul ganz am Ende, also du baust quasi ein Dictionary zusammen und ganz am Ende gibst du dieses Dictionary zurück. Oder diese Table, wie es heißt. Und diese Table implementiert dann quasi, was auch immer dein Modul machen soll. Und da kannst du dann auch ein New implementieren, wo du dann quasi bestimmte neue Objekte damit erzeugst. Und also da in Lua ist tatsächlich, gibt es nicht sowas wie ein Import, was es dann in den globalen Scope direkt reinlädt oder in deinen lokalen Scope reinlädt, sondern es funktioniert wirklich so, es wird quasi diese Datei evaluiert, nacheinander interpretiert und am Ende dann ein Dictionary zurückgegeben. Mhm. Und wenn man sich diese ganzen Sachen anschaut, das ist alles ganz, ganz, ganz einfach gehalten und es ist überhaupt keine Magie dabei und kein, so, du hast irgendwie verschiedene Sachen, die halt bestimmte eine bestimmte Magic im Hintergrund machen, sondern das ist alles total easy. Eigentlich. Auch diese Metatables, das ist total easy. Du hast irgendwie 5 Stück oder so. Und mit denen kannst du dann quasi die Magie nachimplementieren und du verstehst, was passiert, weil es halt eigentlich keine Magie ist. Mhm. Und das ist cool.
Ja, also es passiert halt sehr wenig unter der Haube, was man so nicht versteht, sondern die ganzen Konstrukte sind halt so einfach, dass man sich damit mehr oder weniger so seine komplette Welt bauen kann, inklusive den Features, die vielleicht andere Programmiersprachen haben.
Genau. Das Index ist, wofür ich das hergenommen habe, wo ich es dann quasi das erste Mal wirklich verwendet habe, war, ich habe quasi ein Table, die Default-Werte hat, und dann habe ich ein andere Table, die ich quasi von der Festplatte lade oder von irgendwo anders her, und die hat dann halt die neuen Werte, und die neuen Werte überschreiben die Default-Werte. So, das war die Grundidee. Und das ist halt einfach, indem du Index, die Table, diese Default-Table setzt für dieses neue Objekt, hast du dieses Default-Behavior auf einmal. Und sobald du die neu setzt, also quasi sobald du was in dem neuen Objekt änderst, gelten die alten Werte nicht mehr. Und du überschreibst auch die alten Werte nicht mehr, weil dies ja eine andere Table ist. Ja. Und das ist eigentlich schon voll cool, weil es halt, also wie gesagt, das ist total einfach. Und aber auch total mächtig. Und das ist, das fand ich auf jeden Fall sehr cool.
Dieses Modulsystem, das hat sich jetzt so angehört, so in der Art wie das CommonJS, was zum Beispiel für Node.js verwendet wird. Also, dass dann quasi, dass du einfach irgendwie sagst, hier require, oder ich weiß jetzt nicht, wie
das Wort
dafür ist, aber du sagst require und dann bekommst du halt mehr oder weniger ein Objekt zurück, wo du dann Dinge drauf aufrufen kannst.
Genau.
Und es ist dann halt gescoped, wie man es halt will. Also wenn man dann local davor macht, dann ist es lokal gescoped und ansonsten ist es halt global gescoped, richtig?
Genau. Und okay, du hast, wenn du require machst und die das Modul, da werden halt irgendwelche Sachen global gesetzt, dann sind die halt auch global. So wie es halt in Lua ist,
ja.
Und also das einzige Problem, was ich mit Lua hatte am Anfang, beziehungsweise immer noch ein bisschen habe, ist, dass nicht klar ist, wie man eigentlich dieses Modulsystem verwendet oder wie man es verwenden sollte. Weil es gibt halt 100 Möglichkeiten, das zu machen. Du kannst irgendwie sagen, okay, ich mache am Anfang ein neues Modul, setze da die ganzen Funktionen rein und return das. Oder ich baue, ich habe lokale Funktionen und mache die dann quasi am Ende zusammen oder so. Du hast auch die Möglichkeit, den Scope quasi von global auf lokal einzugrenzen und dann diesen Scope zu verändern und dann diesen Scope zurückzugeben. Also es gibt irgendwie 100 Möglichkeiten, Module zu bauen, aber am Ende ist es einfach so, dass du eine Table zurückgibst, die dann halt deine Funktion auch oder was auch immer drin hat.
Okay,
so.
Und letzten Endes ist es dann dir überlassen, wie du diese Table zusammenbaust.
Genau. Okay. Aber es hat sich durchgesetzt, dass du in den Modulen am Ende eine Table zurückgibst. Mhm. Weil mit require ist es so, dass was auch immer da als Rückgabewert zurückkommt, das wird genau einmal gemacht. Also das require wird einmal gemacht, beim ersten Mal, wenn du require für ein Modul aufrufst. Und danach, wenn du dann require an einer anderen Stelle nochmal machst, dann wird nicht nochmal dieser komplette Kontext evaluiert, sondern einfach nur das, was beim ersten Require zurückkam, die Table, die wird dann einfach zurückgegeben.
Okay, das heißt, das ist quasi so ein Memoizing. Also
genau.
Der merkt sich dann den Return-Wert optimiert es dann quasi in der Hinsicht, dass wenn du ganz oft irgendwelche Sachen requirest, dass es halt nur einmal wirklich evaluiert werden muss und dann das nächste Mal wird dann der gecachte Wert benutzt.
Genau, wenn du das haben willst, dass dann quasi jedes Mal wieder passiert, dann gibt es noch Do-File, was quasi einfach die Datei Line für Line nochmal interpretiert. Mhm. Das ist halt der Unterschied zu dem Require ist halt, dass du das dann nicht in irgendein, quasi, dass du es nicht zwischenspeicherst einfach, sondern einfach nochmal alles machst. Mhm.
Wo wir jetzt von Modulen geredet haben, Module sind cool, wenn man sie selber schreibt, aber im Zweifelsfall will man da vielleicht auch irgendwie auf Arbeit aus der Community zurückgreifen. Gibt's da dann irgendwie so einen Paketmanager oder sowas, womit man dann so seine Lua-Pakete und deren Abhängigkeiten verwalten kann? Oder muss man die dann irgendwie über GitSub-Module einbinden? Oder wie tut man das im Normalfall?
Also normalerweise ist es so, dass du, also wenn du es ganz einfach haben willst, dann nimmst du einfach die Files und legst sie daneben, so ist fertig. Mhm. Aber wenn du es natürlich cool haben willst, dann gibt es einen Paketmanager, der nennt sich Lua Rocks. Also so wie Steine oder wie Lua ist cool, halt quasi die beiden Sachen.
Ja.
Und der bietet dir die Möglichkeit, dann sagst du Rocks install, keine Ahnung, was auch immer du brauchst. Und dann lädt er diese Module quasi für dich nach und verwaltet entsprechend, genau, also hast du so ein bisschen Konfiguration, wo du dann sagst, okay, das ist mein Modul und das hat diese folgenden Sachen und Title und Description und so und kannst du dann entsprechend so nachladen. Du hast eine Rock-Spec, die dann quasi beschreibt, wie dein Modul aussieht. Und das ist dann auch eigentlich nur Lua-Code, der implementiert dann quasi, und mit dem also sagst
das du. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie die Ruby Gem-Spec, wo dann quasi halt auch so, du hast dann so eine Domain-Specific Language, also so eine interne API,
ja,
in der du dann halt sagst, ja, okay, wie heißt denn mein Paket, in was für eine Version ist es gerade, was hat es für Abhängigkeiten und vielleicht noch ein bisschen so Beschreibung, was es denn so tut und wo
genau.
Die Webseite und sowas.
Und die Lizenz halt.
Ja, genau.
Die wichtigen
Lizenz ist auch wichtig.
Wichtige Sache, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und hier ist es halt keine DSL, sondern es ist einfach nur Lua. So.
Ja, mit DSL meine ich dann halt eine Ruby API.
Ja, klar. Und also du sagst einfach, okay, wenn das, was auch immer da drin steht, Package hat und Version hat, dann ist es quasi, dann beschreibt es einfach das, was du hast, ja.
Ja.
Genau.
Ja,
also
okay, das hört sich auf jeden Fall mal richtig an. Und das funktioniert dann auch bei den Microcontroller-Projekten?
Da habe ich es noch nicht hergenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du auch, wenn du quasi einen coolen Microcontroller mit 80 MHz oder mit 160 MHz hast, dass dann dir relativ schnell in Lua der RAM ausgeht.
So. Ah, okay.
Und deswegen muss man immer schauen, ob man dann solche full-blown Sachen direkt in seinen Projekten drin haben will und ob man das, wenn es nur ein ganz bisschen ist, das vielleicht dann doch wieder selber macht. Speziell jetzt so mit HTTP-Servern und so Kram, weil das passt dann halt einfach nicht mehr mit drauf.
Auch ja, ich meine, ein Problem ist halt dann auch immer, du hast ja nicht nur so die Sachen, die du gerne selber benutzen würdest, weil du die vielleicht nicht selber implementieren möchtest, sondern du hast ja transitive Abhängigkeiten, also quasi die Abhängigkeiten deiner Abhängigkeiten.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wie das in der Lua-Welt aussieht, aber wenn man da so irgendwie in der Ruby-Welt rumguckt, dann ist es halt ganz schnell so, dass man vielleicht sich irgendwie mal ein paar praktisch aussehende Ruby-Gems so importiert.
Und dann, bam, eine Bazillion Dependencies.
Ja, also so, keine Ahnung, man hat irgendwie so 0815 Rails-Projekt und plötzlich hat man 150 Ruby-Gems in seinem Gem-File.
Ja.
Oder, also, die halt mehr oder weniger geladen werden. Dabei hat man vielleicht eine Handvoll Gems irgendwie selbst benutzt und der Rest kommt dann halt durch Abhängigkeiten von diesen Abhängigkeiten mit und dann ist es dann oft auch so, dass man das, oder was heißt oft, es passiert dann halt schon mal, dass so Leute dann ihre Entwicklungsabhängigkeiten, die man halt so braucht, zum Beispiel um die Tests auszuführen oder sowas, dann nicht als solche kennzeichnen, sondern dass die als normale Abhängigkeiten mitkommen. Das heißt, du musst dir dann auch noch irgendwie 5 Test-Frameworks installieren, obwohl du die eigentlich nicht benutzt,
in
unterschiedlichen Versionen oder so. Das ist ein bisschen ja, also gerade wenn man dann irgendwie sich auf Microcontroller beschränkt, dann ist es halt auch irgendwie so ein bisschen schwierig, weil man dann vielleicht auch nicht weiß, was diese Libraries, die man da benutzt, alle machen.
Und ja, auf jeden Fall.
Ja.
Gut, dann nochmal zu meiner Ausgangsfrage von vor 20 Minuten.
Oh, sorry.
Zurück zu deiner Ausgangsfrage.
Genau. Wenn ich jetzt anfangen will, Lua zu lernen, was ist so der beste Einstieg?
Kauf dir für 2,50, kauf dir so einen Mikrocontroller und mach da so einen Sensor dran. Und dann ist es einfach der beste Ansatz. Machst du dann NotMCU, flashst du da drauf und dann hast du einen Interpreter über eine serielle Konsole und kannst einfach mal ausprobieren, den Sensor auszulesen und den über ein was auch immer dann irgendwo hinzugeben. Und ich denke, das ist das ist eine coole Sache und du hast dann auch gleichzeitig was zum Spielen.
Und das funktioniert dann quasi so, dass man irgendwie eine Shell auf seinem Rechner startet und die connectet dann auf die serielle Konsole und da kann man dann Lua-Code ausführen? Oder
wie? Genau, also speziell für die Mikrocontroller gibt es den ESPLORER, also ESP-Lorer geschrieben. Das ist ein super beschissenes Stück Java-Software, aber darum geht's nicht, sondern es ist quasi so eine IDE, wo du dann, es ist wirklich nur, du connectest gegen die Serie Konsole und dort kannst du auch direkt reinschreiben. Also auch wenn du damit mit Screen gegen connectest, dann kannst du dort auch in den Interpreter reinschreiben, weil es ist nichts Statisches, sondern du kannst dort Live-Code ausführen und Live-Code ausprobieren und das ist echt, echt cool.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Also das finde ich auch immer super. Das hat mich so an dynamischen Programmiersprachen super begeistert. So das Erste, was so Leute dann mal so bei irgendwelchen Demos gezeigt haben, komm, lass doch mal live-coden. Wir machen jetzt eine interaktive Shell auf und du tippst da Code rein, der wird sofort ausgeführt. Und ich dachte, wow,
fucking magic.
Ja, so fucking Magie. Und mittlerweile gibt es ja dann auch noch irgendwie so mit irgendwie Syntax-Highlighting und Auto-Completion und wer weiß was.
Ja.
Und das ist einfach schon ziemlich cool, aber auch einfach mal, also ich benutze sowas halt auch ständig, um irgendwie so kleine Sprachfeatures auszuprobieren, um einfach mal so, ja, wie war denn das, wenn ich jetzt hier dieses Array und da irgendwas mitmachen will, dann probiere ich das halt mal kurz außerhalb von irgendeinem Programm auf der Shell aus und tippe das da rein.
Ja, genau.
Und so ist es, ja,
ist gut. Apropos IDE, Syntax-Highlighting und so, was benutzt du, Felix, das zu programmieren? Einfach
Vim, ich benutze jetzt gerade diesen Explorer, aber eigentlich ist es scheiße, ja. So, muss man sagen. und eigentlich will man was anderes benutzen, aber es geht auf jeden Fall ziemlich gut mit einfach mit Vim und dann hast du nämlich Syntax-Highlighting und dann funktionieren ganz viele Sachen einfach schon so. Und dann halt mit dem ESP-Tool kannst du dann quasi Files auf den Mikrocontroller schreiben. Weil es funktioniert aktuell wirklich so, du hast diesen Mikrocontroller und dann, wenn du eine Datei auf den Mikrocontroller hochladen willst, dann sagst du, Lua, in dem Lua-Interpreter, öffne diese Datei mit dem Dateinamen, weil der Mikrocontroller ein Dateisystem hat und Zeile für Zeile schreibst du jetzt file.write line und dann schreibst du da quasi deine Zeile Code oder dann schreibt die IDE deine Zeile Code, die du dann auf dem Mikrocontroller als Zeile haben willst, als Datei haben willst, Zeile für Zeile rein. Das ist eigentlich total absurd, wenn man sich das überlegt. Also wirklich Zeile für Zeile wird die Datei dann auf den Mikrocontroller geschrieben, über den Lua-Interpreter. Einfach nur, weil es geht. So, ich kann das, wenn man das so erklärt, das hört sich das total absurd an, aber es funktioniert halt irgendwie.
Okay. Naja, ich meine, wenn es tut.
Ja, also es ist wirklich so, du hast kein File-Upload-Tool oder so, sondern du hast einen Lua-Interpreter, mit dem du dann eine Datei öffnest und dann Zeile für Zeile die Zeile, was halt auf der anderen Seite steht, dort reinschreibst.
Ja. Wie funktioniert denn das dann eigentlich so irgendwie mit, du möchtest jetzt Sachen debuggen? Also sagen wir mal, du hast irgendwie dein Programm verhält sich nicht so, wie du es eigentlich erwarten würdest. Ich würde jetzt mal erwarten, dass du auf der seriellen Konsole wahrscheinlich Log-Nachrichten ausgeben
also kannst. Also Printf-Debugging funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut.
Okay. Ja.
Und es funktioniert auch in dem, also quasi wenn du Callbacks hast, ist alles kein Problem, sondern der schreibt dir dann halt trotzdem auf deine serielle Konsole. Mhm. Das ist eine ganz gute Sache.
Und, also okay, das heißt, du kannst auf der Konsole zumindest mal loggen, um dann irgendwie Inhalte von Variablen oder sowas zu sehen?
Genau, also du kannst da mit, in Lua ist es, wenn du einfach nur Variable schreibst, dann ist es nicht so, dass der Interpreter dir dann sagt, was in der Variable drinsteht, sondern du musst quasi ist gleich und dann die Variable, also ist kein Problem eigentlich.
Okay, also du schreibst davor dann quasi ein ist gleich.
Genau, und dadurch, dass du ja einen Lua-Interpreter hast, dann kannst du bestimmte, oder ganz am Anfang kannst du auch einfach alle Variablen global machen und dann kannst du nämlich danach, also kannst du dann in dem Interpreter quasi nachschauen, wie die zu einem bestimmten Zeitpunkt sind einfach.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da irgendwie so einen Debugger ranzuhängen und dann irgendwie so Schritt für Schritt
durchzusteppen? Also ein Step-Debugger habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Gibt es bestimmt für Lua selber irgendwie schon.
Aber wahrscheinlich nicht für diese Mikrocontroller.
Nicht für den Mikrocontroller, genau.
Okay.
Genau, aber es ist echt, also es ist schon echt geil, weil das halt nicht so scheiße ist, wie damals Mikrocontroller zu programmieren. Und ich glaube, es wird nur besser. So.
Ja. Ne, ich meine, es ist ja schon mal irgendwie interessant zu sehen, was es bedeutet, Speicher selber zu managen oder das, halt ja. Low-Level-Code zu schreiben. Aber irgendwie, wenn man es dann mal verstanden hat, will man es wahrscheinlich nicht mehr tun.
Richtig, ja. Ja. Obwohl du dir manchmal bei dem Mikrocontroller wünschst, dass du ein bisschen mehr quasi auf den Garbage Collector einwirken wolltest, weil, weil dir dann halt irgendwie doch der RAM vorläuft. Aber so prinzipiell ist es schon cool, einen Garbage Collector zu haben. Ja. Und dass du dich nicht um solche krippigen Sachen kümmern musst.
Ja.
Okay. Ich habe noch zwei Bücher gefunden, zumindest von dem auch Erfinder von Lua.
Ja.
Also gibt es einmal in Deutsch, einmal in Englisch. Vielleicht auch eine gute Möglichkeit, um da einzusteigen, wenn man will. Ja. Und ansonsten müsst ihr halt mal gucken.
Also, das Coolste und Beste ist, wenn ihr ein bisschen Bock drauf...
Learning by doing.
Genau, ja. Kauft euch für 2,50 so einen Mikrocontroller aus China. Wartet, bis der in sechs Wochen da ist und dann habt einfach Spaß.
Ja.
Okay, zu Lua.
Genau, jetzt sind wir durch.
Jetzt sind wir erstmal zu Lua durch.
Ich habe noch was gefunden, ich habe noch Lapis gefunden.
Oh,
Lapis. Das ist so... interessant, das ist ein Web-Framework, was für Lua funktioniert oder MoonScript, was auch immer MoonScript
ist. MoonScript, kennst du CoffeeScript für JavaScript?
Ja.
MoonScript ist das für Lua.
So. Okay. Also ist es quasi, und das ist so ein bisschen API-mäßig, sieht es so ein bisschen aus wie Sinatra oder, ja.
Ich weiß nicht, ich finde, es sieht aus wie CoffeeScript, muss ich sagen.
Nee, ich meine jetzt dieses Lapis Web Framework.
Ach so, okay.
So API-mäßig. Du kannst halt irgendwie Routen registrieren und dann irgendwie Dinge zurückgeben.
Coole Sache auf jeden Fall. Ich wünsche mir es auf jeden Fall noch für den Mikrocontroller so ein Web Framework, was einfach ist und was nicht so groß. Ich mache hier was für MoonScript hin. MoonScript sieht aus wie CoffeeScript, finde ich, ja.
Okay. Gut, jetzt auch wieder was dabei gelernt. MoonScript habe ich bis jetzt noch nicht gehört.
Ja, aber der Name, the name suggested, ja. Das ist quasi Moon, Lua, auch Moon.
Jo.
Okay. Ja. Ja, kommt aus Brasilien, ne, also Lua.
Muss gut sein.
Portugiesisch.
Und das macht dann auch so ein bisschen, okay, das emuliert dann quasi auch so Klassen in Lua und so die ganzen Geschichten und macht dann wahrscheinlich diese ganze Metatable-Magic unter der Haube.
Genau.
Okay, cool. Okay, dann kommen wir jetzt zur zweiten Programmiersprache, nämlich die sich Flydie angeschaut hat in letzter Zeit. Yes. Elixir. Und davon habe ich im Gegensatz zu Lua bisher noch nichts gehört.
Ich auch nicht. Gibt es Elixir in 15 Minuten? Ich hätte es gerne in 15 Minuten.
Es gibt...
Genau, Tick-Tack.
Nee, so die gleiche Webseite quasi. Minuten,
aber ich habe hier den Getting Started Guide verlinkt.
Und der ist cool?
Und der ist super cool. Also der ist auch echt gut geschrieben und da kann man immer so, es ist ein Konzept pro Seite und die Seite kann man so in, weiß nicht, ein paar Minuten lesen. Gegen Ende wird es dann ein bisschen komplizierter, da muss man ein bisschen mehr nachdenken. Das ist alles relativ, relativ dicht gehalten, so von der Informationsdichte. Wenn man das ein bisschen auseinandergefriemelt will, dann habe ich noch ein paar Bücher verlinkt. Ja, wir können ja mal von dem Anfang anfangen.
Okay, also genau.
Elixir ist eine funktionale, dynamisch stark typisierte, concurrent und nicht objektorientierte Programmiersprache auf der Erlang Virtual Machine.
Mhm. Oh, Erlang.
Also Erlang habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört.
Ja. Funktionale Programmiersprache.
Erlang, ja.
Genau.
Da stehen auch viele drauf.
Ja.
Was ich nicht verstehen kann, aber. Ne?
Ja, das Ding ist halt, Erlang hat super viele coole Features, so was die VM hergibt und so, aber die Syntax ist ein bisschen weird und die Syntax ist dann letzten Endes nur so Schall und Rauch eigentlich, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Also ich habe so vor kurzem mal mit einem Freund von mir ein bisschen diskutiert, was so über Geschmäcker bei Programmiersprachen angeht. Und er hat halt bis jetzt hauptsächlich in Objective-C gearbeitet und findet das ganz, ganz toll und ästhetisch. Und ich sehe da einfach nur komische, eckige Klammern.
Ja.
Aber da hat halt jeder so sein eigenes, seinen eigenen Geschmack, und das ist halt auch so wahrscheinlich die Sache, aus was von der Welt man denn kommt und mit was für Sprachen man bis jetzt so gearbeitet hat. Und also ich hatte mal Lust, was Neues auszuprobieren, was so ein bisschen wie soll ich sagen, mein bisheriges Weltbild so ein bisschen ergänzt oder, wie soll ich sagen, ja, mir halt einfach neue Konzepte beibringt. Ja. Und funktionale Sprachen fand ich ganz interessant. Also mein letzter Kontakt mit einer so, sagen wir mal, zumindest im Ansatz funktionalen Sprache war Scala. Mhm. Da ist halt das Ding, du kannst immer cheaten. Also so standardmäßig sind Datenstrukturen so immutable, also unveränderbar. Und gerade auch so diese Konzepte mit, du gibst Funktionen rum und du siehst Dinge wie du versuchst Seiteneffekte zu verhindern und so weiter. Das ist in Scala auch mit drin, aber es ist halt letzten Endes eigentlich auch nur ein Wrapper auf Java, und du kannst halt auch cheaten und dir irgendwelche Hashmaps benutzen, die du halt, wo du irgendwelche Keys hinzufügen kannst und überall mutable state hast. Und du kannst es halt programmieren wie Java eigentlich, mit
okay.
ein bisschen anderen Syntax. Und da fand ich Elixir ganz interessant, weil es, und Scala ist zudem auch noch objektorientiert, was bei Elixir jetzt nicht der Fall ist.
Ja.
Und also ich hatte mir Erlang schon lange mal angeguckt, so von den Konzepten her, und ich weiß, dass es viele coole Projekte gibt. Also wir haben jetzt schon mal irgendwie in einer der letzten Talksendungen über den eJabberD geredet. Mhm. Dieser Erlang Jabber Server.
Ja.
Und gerade für solche Geschichten ist halt Erlang schon recht prädestiniert, weil es sehr gut mit so Concurrency und viele Verbindungen offen halten und so weiter, weil es damit gut umgehen kann. Warum, können wir ja später noch mal ein bisschen drüber reden. Mhm. Und es gibt viele Projekte, die irgendwie cool waren, aber irgendwie habe ich mich an Erlang noch nie so richtig rangetraut, weil ich habe es mir da immer mal angeguckt, dann sah die Syntax so ein bisschen komisch aus, die Konzepte sind auch alle ganz neu. Dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, Elixir hat genau die gleichen Konzepte wie Erlang.
Okay, das hört sich erstmal ziemlich gut an.
Plus ist von einem Typen erfunden worden, der ziemlich groß in der Ruby-Community ist.
Oh, da muss es quasi schon gewonnen.
Und die Syntax sieht halt mehr oder weniger aus wie Ruby.
Okay.
Also, oder sehr ähnlich. Es sieht sehr ähnlich aus wie Ruby. Viele syntaktische Eigenheiten sind ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass es halt keine Klassen gibt, weil es halt nicht objektorientiert ist und so. Was halt auch anders ist als bei Erlang, man kann relativ einfach Polymorphie definieren. Also man kann so
Mehrfachvererbung.
Nicht Mehrfachvererbung, sondern also du hast ja keine Vererbung, weil du hast ja keine Objektorientierung, aber du hast halt so Sachen wie du hast Module, die enthalten Funktionen, mit denen kannst du Dinge tun.
Okay.
Und du hast zum Beispiel sowas wie ein Enumerable-Modul, mit dem du über Dinge iterieren kannst oder Sachen Map oder sowas aufrufen kannst. Und du hast dann halt mehr oder weniger eine Syntax, mit der du da Interfaces definieren kannst, was für Funktionen ein Modul implementieren muss.
Ja.
Und dann kannst du halt zum Beispiel sagen, du hast jetzt einen Datentyp, das ist jetzt irgendwie kein sagen wir mal ein anderes Beispiel. Wir haben einen JSON-Serializer, der Sachen, also da wirfst du ein Objekt rein, also da wirfst du eine Datenstruktur rein und der macht dann JSON draus.
Okay.
Und dann hast du jetzt irgendwie deinen super Datentyp, aber du hast zum Beispiel sowas wie JSON.serialize oder JSON.encode heißt es, glaube ich.
Ja.
Dings. Und JSON.encode ist halt quasi ein Protokoll, was ein bestimmtes Interface voraussetzt. Und okay. Aber du kannst jetzt dann über Elemente, die dir diese Sprache zur Verfügung stellt, kannst du quasi dieses Protokoll implementieren, und dann funktioniert JSON.encode plötzlich, wenn du für deine Datenstruktur und dieses Modul bestimmte Funktionen zur Verfügung stellst.
Okay, das heißt, du implementierst in deinem Objekt das Interface dafür, dass dann quasi andere Magic funktioniert auf einmal.
Genau.
Fuck.
Also das ist mehr oder weniger sowas wie ein Interface in einer objektorientierten Programmiersprache, wo du sagst, okay, du akzeptierst als Argument nicht ein Objekt von einem bestimmten Typ, sondern ein Objekt, was ein bestimmtes Interface implementiert.
Ja.
Und hier ist es halt so, das gleiche Konzept, aber du hast halt keine Objekte und deswegen musst du das halt auf Modulbasis und Funktionsbasis machen.
Okay.
Also das ist so eine Sache, die anders ist als bei Erlangen und du hast, du kannst, die nennen das hygienische Makros.
Hygienisch? Räumen die nach sich auf oder wie funktioniert das?
Nee, die sind gescoped.
Ach so.
Also du kannst quasi Makros, das sind mehr oder weniger Erweiterungen der eigentlichen Syntax, kannst du definieren. Und kannst dann damit deine eigene Syntax erfinden. Zum Beispiel sowas wie eine Funktionsdefinition ist auch nichts anderes als ein Makro, was dann einen Lambda auf einen Wert zuweist. Beispiel solche Geschichten.
Ach so, ja, okay. Also das ist quasi, dass du sagst, defModule Function mach halt irgendwas, ist quasi das gleiche wie x ist gleich Lambda. Fun, also das Function ist gleich Lambda, was auch immer dann.
Genau, sowas in der Richtung. Also du kannst halt einfach sagen, also def ist so das Keyword für Funktionsdefinition, aber das ist wiederum eigentlich auch nur ein Makro.
Okay.
Und so ist halt die Sprache, im Sprachkern ist er sehr klein, aber sehr viel der Sprache selber, was sich anfühlt wie irgendwie eine native Syntax, sind einfach nur Makros. Mhm. Und damit kannst du halt sehr viel Metaprogramming machen und also kannst halt mehr oder weniger dir Dinge implementieren, die dir halt so das Leben einfacher machen, die du jetzt nur mit normalen Funktionsdefinitionen nicht könntest, weil du halt und auch, weil das zur Compile-Zeit passiert. Also Makros werden zur Compile-Zeit evaluiert.
Okay.
Und was dann da hinten rausfällt, ist ein Beam-File. Und Beam steht für Bogdan und Björns Erlang Abstract Machine.
Beam.
Und das ist quasi die virtuelle Maschine, also die Virtual Machine von Erlang.
Okay.
Oder okay. Also ich weiß nicht, ob es da noch andere gibt, aber das ist halt so der de facto Standard von der Erlang Virtual Machine.
Ja, also es ist quasi so wie bei Lua Bytecode einfach.
Genau,
das
ist dann Bytecode und der wird dann von der Virtual Maschine nochmal Just-in-Time kompiliert und letzten Endes halt auch nichts anderes wie bei Java Bytecode oder.
Ja, wie alle, die ein Intermediate-Format machen oder in Python, ist dann Python Bytecode. PyC. Genau, das heißt dann PyC, die File, die da rausfällt. Mhm. Ist aber auch nur Bytecode quasi.
Ja.
Damit man es nicht zur also bei vielen ist es dann, dass man es nicht nochmal machen muss, quasi dieses Umsetzen von echtem Text zu Bytecode-Text. Und manche kompilieren da auch wirklich dann hin, damit es dann quasi soweit fertig ist.
Okay. Und was halt auch noch so ein bisschen erweiterbar ist, so syntaxmäßig ist, es gibt Sigils. Und Sigils sind nochmal so eine auch lokal gescopte Syntaxerweiterung, die mit einer Tilde beginnt. Also ein gutes Beispiel ist, die regulären Ausdrücke in Elixir ist Tilde R und dann irgendein Trennzeichen. Also du kannst dann sagen Tilde R Slash und dann nochmal ein Slash als Ende, aber du kannst zum Beispiel auch sagen, du machst was weiß ich, geschweifte Klammern.
Okay.
Also, und das ist egal, welches Zeichen du da benutzt, solange das Tilde R da vorne dran steht und die beiden Zeichen, also du das gleiche Zeichen als Anfangs- und als Endtrennzeichen benutzt.
Okay.
Und diese Syntax kannst du quasi auch selber verwenden und kannst jetzt sagen, du machst jetzt irgendwie, du willst irgendwas, was irgendwie ein Objekt, oder was heißt ein Objekt, was irgendeine Datenstruktur oder irgendein Element in einen Integer umwandelt und kannst dann sagen, du definierst dir jetzt in deinem lokalen Scope ein Tilde i. Mhm. Dann machst du einfach Tilde i und dann Trennzeichen und schreibst dann da irgendwie deinen Wert oder deine Variable rein und dann machst du Trennzeichen wieder zu und dann wird halt diese Funktion aufgerufen, die du davor definiert hast. Mhm. Und die macht dann das Richtige.
Abgefahren.
Und also das bietet halt so die Möglichkeit, die Sprache mehr oder weniger nach seinen eigenen Bedürfnissen anzupassen.
Ja.
Und ja, ist ganz cool so. Also wie gesagt, ich habe jetzt noch keine großen Projekte damit implementiert. Ich habe da mal ein bisschen so in der Shell rumgehackt und irgendwie mal ein bisschen so ein paar kleine Codeschnipsel, die in diesem Buch, was ich da gerade lese, drinstehen.
Ja, also interaktiver Interpreter ist einfach gewonnen.
Ja.
muss man so sagen.
Aber es, ja, interaktiver Interpreter ist
interaktiv, inter. Ja, ja,
also XI quasi.
Ja. Okay, ja.
Ja, und das ist schon mal ganz nett.
Mhm. Krass.
Und genau, was gibt es denn sonst noch zu sagen? Wir könnten vielleicht mal ein bisschen über diese Features der Erlang-VM reden.
Ja. Genau, wir müssen mehr über Erlang reden, weil Elixir sieht jetzt ein bisschen aus wie CoffeeScript für JavaScript, nur halt für Erlang quasi. Weil ich habe gesehen, du kannst auch direkt quasi Erlang-Module in Elixir hernehmen.
Genau.
Und ja, das fühlt sich
also
so.
Also es ist, die machen, also sie, die, die setzen sich quasi zum Ziel, möglichst kompatibel mit Erlang und dem Erlang-Ökosystem zu sein.
Mhm. Erlang-Ökosystem hört sich auch ein bisschen absurd an irgendwie, weil davon habe ich einfach noch nie was gehört. Naja, gibt es ein Erlang-Ökosystem?
Ja, natürlich. Also es gibt irgendwie Cowboy, was irgendwie so ein Webserver ist. Es gibt irgendwie Webmaschinen, was so ein Framework ist. Also es gibt mehrere Web-Frameworks tatsächlich.
Ja, okay.
Es gibt Frameworks für X oder Libraries für XMPP, für irgendwelche HTTP-Geschichten. Geschichten.
Okay.
Was du in Erlang halt auch hast, ist OTP. Da gibt es doch diesen lustigen mit irgendwie Psycho Bitch.
Ah ja, Excessive Psycho irgendwas. Ja, Psycho
Bitch. Ja, genau.
Wir können das verlinken.
Können wir mal verlinken, das ist ein lustiges Video. Und OTP ist die Open Telekom Plattform oder Open Telephone Plattform.
Ja.
Ich google mal kurz.
So, cool. Ich hoffe, ich habe es gefunden. Erlang the Movie? Ich weiß nicht, ob es
ja.
ist.
Ja, ich glaube, Erlang kommt ja aus von Ericsson und so. Also,
ja, ist eine Sprache von Ericsson. Und ich glaube, es ist die Open Telephone Plattform.
Wundert mich jetzt nicht, dass es bei Telefon irgendwas zu tun hat.
Das ist ja auch ist überraschend, ja.
Und das ist, also ist auch egal, für was OTP letzten Endes steht. Das ist so die Standard-Library von Erlang. Und da sind halt schon ganz viele Sachen drin. Da gibt es Sachen für Abstraktionen auf dem Actor-Modell drauf. Ich glaube, wir sollten mal kurz erzählen, was das Actor-Modell ist.
Ja, erzähl doch mal, was das Actor-Modell ist, weil das brauchen wir jetzt wohl öfter.
Ja, und also das Actor-Modell in Erlang ist auch lustig, die implementieren das Actor-Modell. Sie nennen es aber nicht Actor, sondern sie nennen es Prozesse.
Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Du musst immer, wenn du eine neue Programmiersprache hast, musst du alles umbenennen. Deswegen heißt es ja auch in Lua nicht irgendwie Dictionary oder Objekt oder irgendwas anderes, sondern es heißt Table. Genau, weil es ja quasi ist was ganz anderes, nur genau das Gleiche. Ja.
Okay.
Ja, und deswegen heißen die da auch, wie ist die?
Schon vergessen. Processes.
Processes, genau.
Was? Genau. Also ein Actor ist im Endeffekt ein relativ einfaches Konstrukt. Das ist ein Ding, was für sich selbst gescheduled werden kann. Das hat eine Inbox.
Ja.
Da kannst du Nachrichten hinschicken.
Quasi eine Queue.
Ja.
Ah ja, okay, wir müssen es anders nennen, weil ansonsten verstehen es die Leute schon vorher. Das wäre dann keine Überraschung mehr.
Ja.
Schön.
Und also die haben, ein Actor hält seinen eigenen State, was dann letzten Endes auch die einzige Möglichkeit ist, einen Erlang dauerhaft State zu halten, nämlich indem du halt einen Actor startest, der dauerhaft läuft, an den du Nachrichten schickst und der hält sich dann halt seinen Status.
Mhm.
Und im Endeffekt ist es so ein Ding, sowas wie tatsächlich ein Betriebssystem-Thread, ein Betriebssystem-Prozess, aber sehr, sehr leichtgewichtig. Du schickst da asynchronen Nachrichten hin und in diesem Actor reagierst du auf diese Nachrichten. Die müssen aber nicht sofort wieder zurückkommen, sondern das kann halt auch alles asynchron passieren. Und das wird von der Virtual Maschine so gescheduled, dass die dann halt mehr oder weniger so leichtgewichtig sind, dass du die benutzen kannst wie Objekte in einer objektorientierten Programmiersprache. Also du kannst halt wirklich sagen, ja, okay, du hast jetzt irgendwie so einen Erlang-Prozess und da leben irgendwie 5 Millionen Actors drin und das kratzt dann deinen Rechner irgendwie nicht, weil die halt sehr leichtgewichtig sind.
Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Mhm.
Und das Konzept ist halt, die werden dann auch auf einem Thread-Pool gescheduled, die werden dann im Zweifelsfall auch von deinem Betriebssystem dann auf mehreren Cores gleichzeitig ausgeführt und du kannst dann halt damit sehr gut in die Höhe kannst du sehr gut skalieren, wenn du auf einer Maschine viele Kerne hast. Aber dadurch, dass halt so definiert ist, dass die ganzen Datenstrukturen unveränderbar sind, kannst du halt auch sagen, ja, okay, mich hindert jetzt eigentlich nichts dran, die übers Netzwerk zu schicken.
Ja.
Und tatsächlich bietet die Standard-Library auch sowas wie Remote Actors.
Geil. Das ist quasi einfach fertig, dieses ganze Netzwerkschüssel, alles fertig.
Ja, genau. Du hast halt das komplette Netzwerkzeug, da ist schon ein Wire-Protokoll mit definiert, wie du das übers Netzwerk schickst. Und du kannst dir quasi mehr oder weniger mit relativ einfachen Mitteln oder mit Standardmitteln, die schon dabei sind, kannst du dir ein Cluster bauen, wo du ganz viele Dinge in parallel abarbeitest.
Aber natürlich brauchst du dann noch coolere, also kannst du dann auch sagen, wie das serialisiert wird auf dem Netzwerk und wie es funktioniert, oder?
Soweit bin ich noch nicht.
Weil also du brauchst auf jeden Fall Captain Proto mit einem unendlich mal schneller als alles andere. Wenn schon, denn schon.
Also ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das Wire-Protokoll, was von Erlang verwendet wird, um diese Remote-Actor-Geschichten zu machen, dass das halt so irgend so eine definiert ist. Und ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie erweitern kann oder so.
Nee, ist wahrscheinlich auch gut genug. Ansonsten hätte sie ja.
Und ein anderes Feature, was die VM mitbringt, was auch ziemlich cool ist, ist Hot Code Reloading. Mhm. Und zwar, also in Erlang wird jeder Code innerhalb eines Moduls definiert. Und ein Modul ist auch die Einheit, in der du Code nachladen kannst. Das heißt, du kannst quasi über Schnittstellen sagen, okay, bestimmter Code hat sich irgendwo geändert. Den kannst du im laufenden Betrieb neu laden.
Mhm, geil. Und der, wie funktioniert das? Das, was da jetzt gerade quasi ausgeführt wird, also wenn, stell dir vor, du hast gerade irgendwie eine Funktion und die läuft gerade und dann sagst du, es ist jetzt neuer Code, wartest du noch, bis die fertig ist? Oder?
Nee, im Zweifelsfall ist es so, dass quasi du hast jetzt, Normalfall basiert deine, oder besteht deine Anwendung aus sehr vielen Actors oder aus sehr vielen Prozessen. Mhm. Und in einem Prozess gibt es dann mehr oder weniger eine Syntax. Wenn du irgendeinen Call auf dem Prozess über den Modulnamen aufrufst, dann wird der Code neu geladen. Und
okay.
Dann kannst du quasi an den Prozess eine bestimmte Nachricht schicken. Und der bearbeitet quasi noch seine letzten Requests.
Ja.
Und wenn das dann fertig ist und dann quasi die Aufforderung zum Neuladen kommt, dann wird da quasi unter der Haube ein neuer Actor gestartet oder ein neuer Prozess und der läuft dann mit dem neuen Code.
Ja, dadurch, dass du quasi kein State hältst, kannst du diese Magic einfach machen.
Genau, oder dadurch, dass dieser State einfach nur darauf basiert, dass du über bestimmte Callbacks immer wieder Datenstrukturen hin und her schickst. Also ja. Du kannst dir schon State halten, aber die Datenstrukturen, die diesen State halten, die sind unveränderbar. Und wie du das dann machst, ist halt im Endeffekt, dass du so definierte Funktionen hast.
Ja.
Die geben dann immer wieder eine Datenstruktur zurück und die wird wieder an den nächsten Call weitergereicht.
Ja.
Und also ich hoffe, man hat das soweit irgendwie halbwegs verstanden. Und also im Endeffekt ist das so diese Geschichte, die Erlang so cool macht. Du kannst damit halt sehr hochverfügbare, sehr weit skalierende Anwendungen schreiben, weil du halt erstens auf mehrere Kerne oder dann auf mehrere Computer deine Anwendung verteilen kannst.
Ja.
Und du kannst auf der anderen Seite halt auch sehr hochverfügbare Sachen machen, weil du halt die Möglichkeit hast, im laufenden Betrieb Hotpatches oder neue Features oder sowas nachzuschieben.
Ja.
Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie gut das in der Praxis so funktioniert und so, aber es scheint so gut zu sein, dass es irgendwelche Leute gibt, die so Erlang-Software anbieten und da eine Uptime mit neunen hinterm Komma garantieren. Also das ist quasi 99, und dann kommen 99% aufs Jahr Downtime. Das sind ganz schön,
Mit 99% Downtime ist nicht gut.
Uptime.
Glück gehabt. So, wir haben es geschafft. Eine Sekunde hat es gelaufen und dann war es wieder kaputt gegangen. War ein bisschen blöd. Ja, aber es hat funktioniert.
Also so viel Downtime kann man, das ist relativ einfach, das zu garantieren. Das ist weißt du, das ist ja mindestens so viel Downtime.
Ich kann wir garantieren 100% Downtime, wenn sie bei uns einkaufen.
Auf jeden Fall.
Wir versprechen, dass wir niemals das System starten.
Und dafür kriegt man Geld? Mist, ich hab einen falschen Job.
Ja, du hättest einfach deine Requirements besser definieren müssen, Ingo.
Ja.
Das ist einfach, du bekommst unendlich viel Geld und hast 100% Downtime. Bam.
Mhm.
Ja. Du musst es einfach super so verkaufen, als ob Downtime was Gutes ist.
Ja. Genau, wir haben voll viel Downtime. Wir haben letztes Jahr 50%.
Ja, weißt du, du musst einfach sagen, ey, diese ganzen Kack-Hacker, die sind voll das Problem. Und wenn du 100% Downtime hast, dann bist du 100% geschützt gegen Hacker.
Ja. 100% safe.
Auf jeden Fall.
Ja, ist ja auch wirklich so.
Sehr gut.
Ja. Ja. Genau, Hot Code Reloading hatten wir. Und ja, wie gesagt, also OTP gibt da
Obsessive, was war das denn? Oh shit, ich krieg's nicht mehr zusammen. Egal, mach weiter. Sorry.
Ist egal. Die virtuelle Maschine zusammen mit dieser Standardbibliothek ist halt schon relativ mächtig, was halt auch dafür sorgt, dass halt Erlang zum Beispiel auch bei Facebook Messenger, bei WhatsApp, bei diesen ganzen Kommunikationsdingen eingesetzt wird. Was halt auch interessant werden konnte, jetzt kommen wir wieder zum Anfang der Sendung, nämlich bei Internet of Things.
Oh yeah, Internet of Things.
Irgendwelche Systeme, die in Zukunft, was weiß ich, wie viele Millionen Devices irgendwie bedienen sollen auf Serverseite. Und da, wo man jetzt Lua quasi auf der Client-Seite einsetzen kann, da kann man jetzt halt irgendwie Elixir oder Erlang auf der Serverseite einsetzen.
Ja.
Das ist schon cool.
So. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. OTP heißt übrigens Outlaw Techno Psycho Bitch. So, genau, ich hab's gefunden.
Genau, das war diese Geschichte. Ich wusste noch irgendwas mit Psycho Bitch. Aber Outlaw Techno Psycho Bitch.
Ja.
Gute genau. Sache. Ja. Genau.
Ja, also, genau, speziell dieses für das Internet of Things Zeug willst du ja eigentlich immer so ein Konstrukt haben, möglichst, dass der. Dass diese Kleincomputer sich dann irgendwo melden und dann sagen die, ja, ich bin hier und ich habe hier folgende Dinge ab und zu mal quasi. Und wenn die kaputt gehen, dann soll es möglichst noch die Möglichkeit geben, dass man weiß, dass es kaputt ist. Mhm. Ansonsten sollen die halt einfach in so eine Queue Sachen reinschieben und dann passiert Magic und dann gehen die Jalousien runter oder so ein Quatsch. Ja. Ja? Ja. Das ist ja, ja was jetzt gerade Use Case ist, was auch vor der Quatsch ist, was super nervig.
Aber wo du gerade sagst, Dinge kaputt gehen, das ist halt auch so ein super interessantes Konstrukt, was ich so aus eigentlich kaum anderen Programmiersprachen kenne. Und zwar in der Erlang-Welt und somit auch in Elixir ist so dieses Motto Let it crash.
Ja. Let it go, let it go.
Nein, ich geh aus meinem Kopf raus. Die Idee ist einfach, du musst nicht unbedingt immer ständig Fehler behandeln, sondern du kannst auch deine Prozesse einfach sterben lassen.
Ja.
Und du kannst dann so Supervisor definieren, die quasi, das sind dann quasi diese Module, die deine Prozesse starten, die können dann quasi sich da einen Callback registrieren und wenn dieser Kindprozess dann wegstirbt, dann können die dann einfach sagen, oh, sie starten einen neuen automatisch.
Ja, das Problem ist ja.
Sowas kannst du dann halt auch kaskadieren. Da gibt's dann sogenannte Supervision Trees, wo du dann halt mehr oder weniger so deine ganze Infrastruktur hast. Und wenn irgendwo was schief geht, dann überwachen sich mehr oder weniger deine Prozesse gegenseitig.
Okay.
Und die können dann halt automatisch neu gestartet werden oder du kannst entsprechend, wenn irgendwie bestimmte Dinge passieren, darauf reagieren.
Ja.
Und ist halt auch ganz cool und vor allem halt auch in Sachen Garbage Collection, weil so ein Prozess hat seinen eigenen Heap.
Mhm.
Und das heißt, dein System muss Garbage Collection nur im Kontext von so einem kleinen Prozess auf einem kleinen Heap machen. Das heißt, Garbage Collection ist im Großen und Ganzen nicht so ein großes Problem. Und plus, wenn dein Prozess entweder fertig ist und nicht mehr läuft oder wenn er stirbt, dann kann auch alles, was mit diesem Prozess in Verbindung gebracht werden kann, inklusive dem Heap, weggeworfen werden. Das heißt, das macht da halt auch das Aufräumen nochmal einfacher.
Also wird quasi der Prozess dann, wie wenn du eine Funktion fertig hast und der Stack dann gefragt wird. Fand ich immer eigentlich eine coole Sache, wenn du quasi in C dich nicht um Garbage Collection kümmern willst viel, dann benutzt einfach nur einen Stack. wenn du nicht so große Datenstrukturen hast, ist alles kein Problem, wirklich. Dann sagst du, okay, ich habe ja halt einfach so ein großes Ding und ich gebe das dann halt über den Stack mit. Ist scheißegal, wird halt immer kopiert, scheiß drauf. Aber du musst dich halt nicht um Garbage Collection kümmern, weil sobald die Funktion fertig ist, wird der Stack dann quasi Stack Pointer nach unten gesetzt. Das heißt, alles, was davor war, ist dann einfach quasi Garbage Collected.
Genau. Und also wie das halt in so einem Dings passiert, in so einem Prozess in Elixir oder in Erlang ist halt, also die haben, es gibt so ohne weiteres keine Loop-Konstrukte wie jetzt so Vorschleifen oder While oder sowas. Du kannst sowas dann letzten Endes über Makros oder sowas nachimplementieren, aber ist so nicht vorgesehen, weil so solche Konstrukte würden eigentlich imperative Programmierung bedeuten, weil
und das will man ja nicht, ist der Teufel, so.
Genau, will man ja nicht und im Zweifelsfall würde das halt bedeuten, dass du irgendwo drüber iterierst und währenddessen Datenstrukturen veränderst und das diese Möglichkeit hast du in Erlang eh nicht, oder in Elixir eh nicht. Somit macht man das dann halt über Rekursion.
Ja. Yeah.
Und dann kannst du halt einfach sagen, ja, okay, du hast ein Receive-Statement und das blockiert so lange, bis dein Prozess eine Nachricht bekommt.
Ja.
Wenn du nur dieses Receive-Statement hast und die Nachricht ist abgearbeitet, dann stirbt der Prozess quasi wieder, weil der hat ja dann nichts mehr zu tun. Das Receive wurde einmal ausgeführt. Aber du kannst natürlich sagen, wenn eine bestimmte Nachricht reinkommt, dann andersrum. Wenn im Normalfall, wenn du dann auf diese Nachrichten wartest, dann rufst du einfach deine Funktion rekursiv wieder auf.
Ja.
Also ruf die einfach nochmal neu auf, dann ist wieder das Receive, was so lange blockiert, bis es eine Nachricht bekommt. Und du kannst natürlich sagen, wenn du jetzt irgendeine spezielle Nachricht bekommst, dann mach keinen rekursiven Funktionsaufruf, sondern verlass halt diese Funktion.
Ja.
Und dann bist du halt fertig.
Ja, cool.
Und also ihr seht schon, das ist jetzt so eine ganz, ganz andere Welt, wie man es irgendwie aus anderen Programmiersprachen kennt. Da fand ich es halt jetzt cool, dass so zumindest Elixir selber eine Syntax, die mir bekannt vorkommt, mitbringt, sodass ich sagen kann, okay, ich bin nicht so von der seltsamen Syntax über die anderen Konzepte, über die das ganz andere Ökosystem irgendwie total geflasht, sondern ich kann zumindest sagen, ich halte mich so ein bisschen an der Syntax fest, weil die kenne ich und dann kann ich mir den Rest irgendwie nebenher beibringen.
Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich finde, auch egal was alle anderen sagen, Syntax ist irgendwie schon eine wichtige Sache, weil das macht Sachen sympathischer. Das ist also ein bisschen ja, so wie das Aussehen von, keine Ahnung, je nachdem, worauf man halt steht, ja. Und man sieht dann halt irgendwas und denkt dann so, oh, das sieht gut aus oder ich gehe lieber weiter.
Ja, also sagen wir mal irgendwie ein ganz einfaches Beispiel. Manche Leute stehen halt einfach, so, sagen wir mal bei Möbeln, Autos oder sonst was, stehen vielleicht auf Ecken und Kanten und andere haben gerne
runde Ecken.
Runde Ecken, genau, runde Ecken.
Genau, und wenn du halt vielleicht irgendwie dein Leben lang mit runden Ecken groß geworden bist, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, ein Auto dir zu kaufen, was jetzt total eckig ist.
Ja.
Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholtes Beispiel, aber so kann man es ungefähr definieren.
Ja. Also es, ja, genau. Aber natürlich kann man sich an alles gewöhnen, wenn man mit genug Geld beworfen wird.
Ja.
So ja, einfach ist
keine
es.
Keine Ahnung. Oder wenn es andere Gründe gibt, warum man
ja,
irgendwie Interesse dran hat. Ich meine, Erlang ist jetzt auch keine furchtbar hässliche Sprache. Sie ist nur syntaktisch sehr viel anders als die Dinge, die ich sonst so kenne.
Ja.
Plus sie hat das ganze coole Zeug mit den Makros und so nicht. Also in Erlang gibt es so ein Konstrukt, das nennt sich irgendwie Parse Transforms. Da kannst du den irgendwie den Abstract Syntax Tree modifizieren, bevor er kompiliert wird und so. Aber das scheint ziemlich aufwendig und ziemlich kompliziert zu sein. Und deswegen macht man es selten oder wenig.
Ja.
Ja, ich meine, syntaxmäßig ist, glaube ich, auch so ein interessantes Ding, dass Elixir kein Assignment Operator hat.
Mhm.
Also du hast zwar ein Ist-Gleichzeichen und das, wenn du das verwendest wie eine Variablenzuweisung, also du sagst jetzt irgendwie A ist gleich B.
Ja.
Sagen wir mal andersrum, A ist gleich 5.
Okay.
Ist es schon so, dass du dem Identifier A den Wert 5 zuweist?
Ja.
Aber das ist nicht das Ende der Geschichte.
But wait, there's more.
Das ist nämlich ein Match-Operator. Und was der versucht ist, und zum Beispiel, wenn du jetzt in anderen Sprachen sowas machen würdest, wie zum Beispiel du sagst, A ist gleich 5, und dann sagst du direkt in der Zeile drunter, 5 ist gleich A.
Ja. Yeah.
Das würde in anderen Sprachen einen Fehler werfen, weil du da versuchen würdest, dem feststehenden Wert 5 einen anderen Wert zuzuweisen.
Ja.
Im Fall von Elixir oder in Erlang ist es, glaube ich, genauso. Da ist es keine Zuweisung, sondern Pattern Match. Und was der Pattern Match macht, ist, um das ganz einfach zu beschreiben, er versucht, die linke und die rechte Seite gleich zu machen.
Mhm.
Das heißt, das heißt, 5 ist gleich A wäre ein valides Statement.
Okay.
Wenn der Wert vorher auch 5 ist. Also wenn A okay. den Wert 5 hat. Wenn es einen anderen Wert hat, gibt es einen Match-Error.
Okay.
Was man aber damit machen kann, ist, du kannst auf Strukturen, Struktur von Datenstrukturen matchen. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, okay, du hast eine Map keine Ahnung, du hast eine Map, die hat ein Key foo und der hat den Wert 1 und du hast ein Key bar und der hat den Wert 2.
Ja.
Und dann kannst du aber auf der linken Seite vom Assignment Operator sagen, Map foo mit dem Wert 1.
Okay.
Bar mit dem Wert Variablenname. Und dann machst du ist gleich diese Map und dann wird quasi matchst du auf diese Struktur und damit diese auf beiden Seiten gleich sind, wird quasi dem Wert von Bar in dieser Map wird dann der Inhalt dieses
du implementierst quasi
Keys zugewiesen.
Du implementierst quasi Verhalten damit quasi du sagst das soll so sein quasi du sagst,
genau.
Was,
genau.
Ja, was die Wahrheit quasi ist. So ein bisschen also wie ist das an der Programmiersprache, die man immer in der Schule hatte oder in der Uni.
Du meinst Prolog?
Ja, genau, Prolog, wo du quasi sagst, okay, am Ende muss das quasi das sein.
Ja, nicht sogar, also eher so auf einer Strukturebene.
Okay.
Du sagst halt auf einer Strukturebene. Ein bisschen einfaches Beispiel ist zum Beispiel, du hast eine Liste, da sind Werte drin.
Ja.
Und du kennst irgendwie, du möchtest sicherstellen, dass die ersten zwei Werte foo und bar sind und den letzten Wert, der interessiert dich.
Mhm.
Dann sagst du auf der linken Seite halt, okay, hier Liste mit foo und bar und danach Variablename und der Pattern Match sorgt dann halt dafür, dass diese Variable richtig zugewiesen wird.
Okay, alles klar.
Was daran auch interessant ist, das funktioniert nicht nur bei so einfachen Sachen wie Maps, sondern du kannst es bei Structs machen zum Beispiel. Also du kannst zum Beispiel sagen, ja okay, du bekommst eine HTTP-Response und reagierst und du möchtest Sachen zugewiesen bekommen, aber nur, wenn der Status Code 200 ist.
Mhm. Okay.
Und also, ja genau, das sind so, bei den Standarddatentypen funktioniert das. Und das Interessante dabei ist, du kannst es für Funktionsdefinitionen machen. Das heißt, du kannst eine Funktion mit dem gleichen Namen kannst du ganz oft implementieren,
mhm.
Aber mit unterschiedlichen Pattern-Matches bei den Argumenten.
Okay.
Also du kannst jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, du hast sowas wie, du hast einen HTTP-Client und der bekommt eine Response zurück.
Ja.
Und dann kannst du sagen, du definierst eine Funktion, handleResponse. Und dann kannst du quasi anhand von dem Statuscode, den du bekommst, unterschiedliche Funktionsdefinitionen
ja, überlädst die quasi, aber
genau,
nicht,
genau.
Nicht nur quasi, dass du sagst 1, 2 oder 3 Argumente, sondern wenn Argument 1 200 ist oder wenn Argument 1 404
genau,
ist oder so.
Unter der Haube ist es mehr oder weniger halt so, dass diese ganze Magie, die Erlang VM macht, und die baut da irgendwie einen Binärbaum draus und macht es ziemlich effizient, dass halt dieser Pattern-Match funktioniert.
Mhm.
Und was halt auch ziemlich cool ist, da gibt es zum Beispiel das, das Phoenix Web Framework. Und das benutzt Pattern Matching, also Makros mit Pattern Matching für das Routing. Also das heißt, die nehmen halt einfach die ganzen URLs und splitten die anhand von bestimmten Identifiern, also jetzt anhand von Slashes im Pfad zum Beispiel. Und in deiner Routendefinition hast du halt Makros, mit denen du quasi diese sagst, welcher Code aufgerufen werden soll, wenn bestimmte URLs aufgerufen werden.
Ja.
Und unter der Haube werden diese Makros dann nach Pattern-Match-Funktionen definiert.
Okay.
Und so ist es halt super schnell, weil das dann die komplette VM macht.
Okay.
Also, weil die VM dann, also du hast dann ganz quasi eine Funktion mit, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, also es gibt halt eine Funktion, die heißt irgendwie Handle Request oder sowas. oder Route oder ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Jedenfalls gibt es halt eine Funktion, die hat irgendwie wahrscheinlich ein paar hundert Implementierungen und die VM ist dann quasi in der Lage, die richtige aufzurufen anhand von den Patterns, die sie so matcht.
Magic Pattern Matching.
Ja. Also das ist so ein Feature, wo man sich so ein bisschen mit beschäftigen muss, weil das ist so nicht so ganz einleuchtend. Ich weiß auch nicht, ob das so besonders toll ist, da jetzt Ewigkeiten im Podcast drüber zu reden oder ob sich die Hörer schon langweilen.
Ich glaube, man muss das einfach mal irgendwie ausprobieren.
Genau, oder mal den Code dazu sehen, weil letzten Endes
genau, den Code halt, dazu sehen.
Ja. Und also Pattern Matching ist halt auch bei so Sachen wie Error Handling und so ganz interessant, weil es ist so ganz viele APIs, die geben quasi ein Tupel zurück. Also ein Tupel sind einfach nur so eine Liste von Werten. Und ja. Der erste Wert ist quasi der Status und der zweite ist vielleicht deine Fehlermeldung oder den Wert, den du eigentlich erwartest. Und wenn dann okay zurückkommt, dann kannst du halt sagen, ja okay, du hast eine Funktionsdefinition, wo dieser Wert okay ist.
Ja.
Und im anderen ist er vielleicht Error und dann machst du da halt in der zweiten Funktionsdefinition eine Fehlerbehandlung. Das heißt, deine Funktionen werden auch relativ übersichtlich, weil du sie einfach, also weißt du, man kennt das ja bei anderen Sprachen so, wenn dann so Funktionen mehrere hundert Zeilen lang sind, wo dann je nachdem, was du an Parametern übergibst, komplett
verschiedene andere Sachen ja passieren. Genau.
Und sowas hast du halt in dem Fall nicht, weil du einfach die Methoden mehrfach definieren kannst und die dann halt je nachdem aufgerufen werden, je nachdem, wie die Struktur ihrer Parameter aussieht.
Ja, finde ich ja cool, muss ich sagen. Hört sich auf jeden Fall nach was an, was auf jeden Fall Sinn macht, weil dann ja. Also du hast halt auf einmal total coole Möglichkeiten zu sagen, zu reagieren auf bestimmte Eingabewerte.
Genau.
Ja.
Und du hast halt vor allem auch so ziemlich coole Möglichkeiten, um, keine Ahnung, Sachen zu machen, die es in anderen Programmiersprachen nicht gibt. Jetzt wie zum Beispiel diese Geschichte mit den URLs oder so überall, wo du irgendwie was auf Struktur ankommt, kannst du halt mit so einem Pattern-Match arbeiten. Was auch ziemlich cool ist, du kannst ein Pattern-Match auf Binärdaten machen. Und du könntest jetzt quasi sagen, mal, du hast irgendwie ein Binärformat und du weißt, wie lang bestimmte Felder da sind, dann kannst du halt sagen, okay, ich mache jetzt ein Pattern, ich habe auf der rechten Seite eine binäre Datenstruktur und auf der linken Seite sag mir, weiß doch mal die ersten 8 Byte der Variable foo zu und die nächsten 32 Byte der Variable bar und so weiter. Und du kannst dann quasi strukturell auf Binärdaten matchen, ohne dass du irgendwie wild in der Gegend Bitshifting machen musst.
Das ist cool. Ja. Bitshifting sagt nämlich, keiner mag Bitshifting.
Ja, Bitshifting macht meinen Kopf kaputt.
Ja, richtig.
Was ist noch cool? Es gibt einen Pipe Operator.
Oh yeah, okay.
Also und zwar wie Unix-Pipes. Okay. Das funktioniert im Endeffekt so, du hast bestimmte Funktionen, die geben Dinge zurück. Oder sagen wir mal, du hast eine Collection. Eine Collection ist du hast eine Liste.
Mhm.
Und du iterierst über diese Liste drüber und dann kannst du jetzt vielleicht sagen, ja okay, du iterierst über diese Liste, du machst da eine Map-Operation, wo quasi auf jedes Element eine Funktion angewendet wird und dann wird da daraus eine neue Liste erstellt mit den neuen Werten.
Ja.
Und dann möchtest du die sortieren und dann möchtest du die irgendwie bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise filtern.
Ja.
Es ist die Konvention, dass quasi Funktionen, die solche Dinge tun, die Datenstruktur, auf diese, mit der sie diese Dinge tun, als ersten Parameter haben.
Okay, ja.
Das heißt, du hast zum Beispiel sowas wie einen enum.map, was quasi auf ein Enumerable-Objekt, also auf eine Enumerable-Datenstruktur eine Map-Operation ausführt.
Ja.
Und da übergibst du dann quasi deine Datenstruktur als ersten Parameter.
Okay.
Und für dieses ganze Ding ist quasi der Pipe-Operator jetzt eine syntaktische Syntax, syntaktischer Zucker, sodass du quasi sagen kannst, Liste, Pipe-Operator, enum.map und dann übergibst du nicht den ersten, übergibst du nicht deine Liste als ersten Parameter, sondern nur eine Funktion, was damit gemacht wird, weil dieser Pipe-Operator Syntaxmagie betreibt und es automatisch als ersten Parameter an das nächste.
Okay. Sowas ähnliches gibt es auch bei Lua. Und zwar hast du normalerweise rufst du Variablen mit Punkt auf, quasi wenn die zu einem Objekt gehören. Es gibt die Konvention, wenn du anstatt einen Punkt einen Doppelpunkt machst, dann und das als Funktion aufrufst, dann ist der erste Parameter quasi self, also das die Table selber, von der es aufgerufen wird. Mhm. Und dann kannst du quasi solche Sachen machen, also dann hast du quasi wie Funktionen, die dann bei Python zum Beispiel immer self als eigenen als ersten Parameter haben. Und Das ist da auch genauso Syntaktik-Sugar, aber das ist einer von den ganz wenigen Sachen, die Lua quasi zuckerig machen.
Ja.
Macht.
Ja. Ja, wie gesagt, und dieser Pipe-Operator ist halt ganz cool, weil da geht's halt mehr oder weniger, also bei ganz vielen Programmen geht's halt um Datentransformation.
Mhm.
Und so, das kannst du mit so einer Pipeline sehr gut modellieren, weil du siehst, okay, du hast jetzt diese Datenstruktur und die geht durch diesen Call und durch diesen Call und durch diesen Call, aber es ist nicht irgendwie Klammer auf, hier Methoden, hier Funktionsaufruf, nochmal Klammer auf, nächster Funktionsaufruf, nochmal, also und so weiter,
Sondern
ist es halt recht schön so, hier pipe das mal in diese Funktion rein und das Ergebnis in diese Funktion und so.
Ja, das ist, also speziell dieses Verhalten kann man auch relativ gut sehen bei PowerShell, weil die haben nämlich auch Pipes, aber mit Objekten. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also wenn man sich das so anschaut und ein bisschen benutzt, dann ist es, das macht was her. Also es ist schon noch ein Stück cooler, als wenn du quasi Standard Input, Standard Output selber wieder verkrepeln musst jedes Mal.
Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall cool. Also man kann diesen Pipe-Operator, also das ist auch nicht nur ein Pipe-Zeichen, sondern das ist Pipe-Größerzeichen.
So okay.
Weil Pipe ist ein Pattern-Match-Operator für Listen.
Oh, schon verbraucht quasi.
Schon verbraucht, ja. Genau, und im Endeffekt ist es halt dasselbe wie bei einer Unix-Pipe, nur dass du im Gegensatz zu, du nimmst jetzt irgendwas auf Standard-In entgegen und gibst es nach Standard-Out wieder aus, ist es halt, du übergibst etwas an eine Funktion und das Ergebnis gibst du dann wieder an die nächste weiter.
Ja, nee, ist cool.
Ja, was ist sonst noch cool? Es gibt ein ziemlich cooles Bild- und Automationstool, das nennt sich Mix.
Oh ja, yeah. Das habe ich auch schon irgendwie in ein paar Projekten gesehen, wo ich hier durchgescrollt habe quasi.
Tatsächlich.
Ja, also die sagen immer Mix, und dann.
Ja, genau. Und Mix ist quasi auch so, du kannst da halt für Mix Unterkommandos definieren und dann hast du quasi jetzt hier dein Projekt und hast dann irgendwie ein Web-Framework und wenn du das Web-Framework in dein Projekt integrierst, dann hast du die Mix-Tasks von diesem Web-Framework mit drin und kannst damit zum Beispiel deinen Webserver starten oder so.
Mhm.
Und zum Beispiel, Elixir hat Hex, das ist der Paketmanager.
Okay.
Und Hex definiert quasi standardmäßig auch schon seine Mix-Tasks, sodass du über Mixed quasi deine ganzen Dependencies verwalten kannst.
Okay, cool.
Und in dem Mix-File, da definierst du halt nicht nur so deine Projektstruktur und sowas, sondern auch deine Dependencies und die können dann halt quasi auch da über Mix dann verwaltet und installiert werden. Und es gibt, glaube ich, dann auch Tools, womit du dann Deployment sowas machen kannst. Also Mix ist so ein bisschen erweiterbares Build-Tool inklusive, das kann deine Tests ausführen, das ist halt, das kann irgendwie Webserver starten, das kann deine Dependencies verwalten, aber halt, es implementiert dieses Verhalten nicht alles selber, sondern es implementiert halt eine API, über die du Tasks definieren kannst und diese Tasks, die machen dann mehr oder weniger das Richtige.
Das ist quasi wie Make, oder?
So in der Art.
Und Python heißt es, gibt es noch, wie heißt es, Scons heißt es. Okay. Und in Ruby ist Rake, oder? Es sind einfach nur Rake-Files.
Ja, also in Ruby ist es sowas wie Rake in der Art, ja.
Genau, und dann
aber halt
passt ja wieder alles zusammen.
Genau, aber halt auch sowas wie Rake mit der Funktionalität von Bundler und von RubyGems zusammen, also du tust ja in Ruby nicht über Rake deine Dependencies managen zum Beispiel.
Mhm.
Zum Beispiel.
Ja.
Könntest du tatsächlich machen. Du könntest jetzt Rake-Tasks definieren, die standardmäßig dann deine Dependencies irgendwie runterladen, installieren. Macht aus irgendwelchen Gründen keiner. Und da ist es halt schon so von Haus aus mit integriert und das finde ich irgendwie ganz nett.
Mhm. Ja, ist cool auf jeden Fall.
Was ist noch ganz cool? Es gibt ein Dokumentationssystem, wo du halt zum Beispiel auch Beispielcode in Dokumentationen evaluieren kannst.
Das finde ich super.
Also du kannst quasi ein Kommandozeilen-Tool laufen lassen, was checkt, dass dein Beispielcode in deiner Programmdokumentation keine Fehler wirft.
Das ist, finde ich cool.
Es ist XUnit mit dabei, was so ja, Unit-Testing-Framework ist.
Ja.
Was irgendwie auch ganz nett ist, das benutzt dann sowas wie, es benutzt dann ein Assert-Makro, wo du einfach nur Bedingungen hinterher gibst. Okay. Also du kannst einfach sagen, Assert A ist gleich B. Und dann kann er dir sogar sagen, was du denn erwartet hast und was nicht. Und also ist halt nicht viel Magie.
Ja.
Mit, also es sieht nach nicht viel Magie aus, aber der kann dir dann halt dadurch, dass der sich quasi in den Abstract Syntax Tree mit diesem Assert Makro reinhängen kann, kann der dann halt relativ genau sagen, was für Bedingungen du erwartet hast, obwohl du eigentlich nur in anderen Sprachen, wenn du A ist gleich B machst, dann wirft er entweder eine Assertion Error oder halt er läuft durch, aber er sagt dir halt bei dem Error nicht, was du erwartet hättest.
Ja. Außer du hast halt einen Bonus-Assert, was wo du das dann
genau, quasi und definierst. Das ist im Endeffekt das Bonus-Assert.
Okay, cool. Das ist eine gute Sache.
Tja, ansonsten, wenn du jetzt keine Fragen mehr hast, also ich habe irgendwie vor, dieses Projekt jetzt mal für Webgeschichten zu benutzen, also dieses, diese Programmiersprache, dieses Ökosystem für Webgeschichten zu benutzen.
Okay, du musst Mediengewitter neu bauen. Es hilft nichts. Ich werde ständig angehubelt, dass es kaputt geht und es kann ja wohl nicht sein, ja.
Wir erinnern uns, es zeigt einfach Bilder aus dem Internet.
Ja, es und es funktioniert sogar gerade. Es ist super, super langsam. Aber das liegt nicht an mir, das liegt an meinem Provider. Dafür kann ich nichts. Also, jedenfalls, du musst es neu bauen, weil dann hast du quasi was zu tun.
Auf jeden Fall. Nee, ich hatte jetzt mal vor, also mein Blog ist irgendwie seit, was weiß ich, seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr oder so irgendwie offline, weil ich irgendwie schon lange irgendwie, ich habe dann gedacht, ja, okay, ich benutze einen Static Site Generator oder ich benutze irgendwie so Dinge, die ich mal in Ruby gebaut habe oder sowas. Und ich bin jetzt der Hoffnung, dass ich mal sage, okay, ich implementiere mir mal ein ganz, ganz simples Blogging-System, um mal ein bisschen mit der Sprache klarzukommen.
Ja.
Das ist so ein Problem, was ich schon öfters mal gelöst habe. Deswegen weiß ich ungefähr, was ich so tun soll. Und dann kann ich halt mal da ein bisschen mit vertraut werden. Und ich habe halt noch so irgendwie so ein anderes Projekt im Hinterkopf, was ich irgendwann mal implementieren möchte.
Ja, Mediengewitte nämlich.
Ja, Mediengewitte. Ja, also tatsächlich, nee, tatsächlich, also für sowas ist halt Elixir auch super geeignet.
Ja, perfekt. Oh, weil, nicht also, schlecht.
Also das Standard-Frame, also das Go-To-Web-Framework für Elixir Phoenix, das hat schon so komplett mehr oder weniger Support für Websockets und für so langlaufende Prozesse und sonst was ist halt mehr oder weniger schon eingebaut.
Sweet.
Weil das mit dem Actor-Model halt ziemlich einfach ist, diese ganzen vielen Verbindungen alle zu handeln.
Ja, gute Sache.
Was gibt es sonst noch, was man so irgendwie sagen könnte? Ecto ist so die Go-To-Datenbank-Mapping-Library.
Oh, also, Go-To sind böse, haben wir doch gelernt. Echt. Kein Go-To benutzen.
Kein Go-To. Nee, das ist halt, also es ist kein OAM, weil das ist halt keine objektorientierte Sprache.
Aber es macht dir quasi so, dass du diese ganzen Datenbanken leicht benutzen kannst.
Genau, also okay. Du hast Postgres, MySQL und Microsoft SQL.
Und Oracle, SQL auch?
Nee.
Oh.
Also habe ich jedenfalls.
Will auch keine haben.
Gibt es vielleicht irgendwelche Adapter, die man mal bauen kann? Ich habe auch noch keine Adapter für SQLite gefunden.
Oh, das ist blöd.
Aber wird es früher oder später geben. Also man muss auch dazu sagen, der Grund, warum jetzt zum Beispiel der Ingo oder ich weiß nicht, du vielleicht auch noch nichts von der Sprache gehört habt, ist, dass sie noch sehr jung ist. Also die gibt es, glaube ich, erst seit ein paar Jahren.
Okay. Das ist schon nicht schlimm.
Nee, aber das ist, bedeutet halt, also auf der einen Seite, man kann in der Community und im Ökosystem noch was reißen, weil viele Probleme noch vielleicht ungelöst sind oder man sie vielleicht irgendwie besser lösen könnte. Oder
und, cooler, das, oder? Und jetzt kommt das Problem, man muss viele Probleme noch reißen. Quasi. Genau. Shit.
Also, ja, der Vorteil ist, man setzt halt auf eine über 20 Jahre alte Infrastruktur aus Erlang zurück.
Auf,
so rum. Ich kann kein Deutsch mehr. Aber die Sachen, die jetzt in Elixir selbst so implementiert sind, die sind dann halt alle dementsprechend noch relativ jung. Auf der anderen Seite findet da vielleicht irgendwie Innovation statt und das ist das neue heiße Ding.
Oh yes.
Ich gucke mir das jetzt auf jeden Fall mal an und werde da irgendwie ein bisschen mitarbeiten und schau mal. Also, ja.
Ja, coole Sache auf jeden Fall.
Habe ich irgendwas vergessen? Also es gibt, was ziemlich cool ist, diesen Getting Started Guide und dann gibt es nochmal den Mix and OTP Guide. Da baust du dann quasi in diesem Tutorial, wenn du das nachprogrammierst, eine Datenbank, also so ein Key-Value-Store mit Wire-Protokoll und TCP-Server und sonst was. Ist so ganz nett, kann man mal, also ich bin jetzt noch nicht ganz durch, aber ich bin jetzt so irgendwie ungefähr in der Mitte.
Okay.
Ist auf jeden Fall mal so ein Guide, den man durchmachen kann, wenn man mal so ein bisschen wissen will, wie man so im realen Leben Dinge in dieser Sprache implementiert. Was auch ganz cool ist, die erklären das so inklusive, du schreibst jetzt hier mal einen Test und dann implementierst du mal dein Modul und so.
Ja, cool.
Das kann man auf jeden Fall mal angucken. Ansonsten gibt's noch einen Metaprogramming-Guide auf der Webseite und der Getting Started Guide, der ist eh super.
Ja.
Und Programming Elixir von den Pragmatic Programmern habe ich mir mal als E-Book gekauft. Ist von Dave Thomas geschrieben, der auch das ursprüngliche Ruby-Buch, was so mehr oder weniger so Ruby in der westlichen Welt bekannt gemacht hat, geschrieben hat.
Oh yes.
Und der ist jetzt irgendwie seit neuestem irgendwie total auf Elixir und findet es toll. Und
das muss gut sein. Oh,
das klingt aber auch komisch. Ich bin auf Elixir.
Ja. Das ist der neue heiße Scheiß. Macht mich richtig, richtig krass. Und dann bin ich
Ja.
Und dann bin ich total aufgehypt. Dann muss ich irgendwelche Dinge tun die ganze Zeit.
Genau, mit der, wie war es? Techno Psycho Bitch?
Ja. Outlaw. Outlaw Techno Psycho Bitch.
Ja, genau. Du kannst einfach eine Runde Elixir saufen und dann mit der Outlaw Techno
Psycho Bitch ausrasten. Einfach mal ausrasten, ja. So hart ausrasten.
Ja, also ich habe noch einen Haufen Blogposts hier verlinkt, zum Beispiel irgendwie, wie man mit den Konstrukten in Elixir so die Go-Channels nachimplementiert und irgendwelche YouTube-Videos und so. Ich habe da mal ein bisschen über die letzten paar Wochen Zeug gesammelt, was man mal irgendwie sich angucken kann.
Ja, hast du auch Elixir in 15 Minuten? Ansonsten musst du es machen, weil ich finde diese Webseite echt geil und ich möchte es eigentlich für alle Programmiersprachen haben, weil das ist so cool einfach.
Ich weiß halt nicht, ob man das in 15 Minuten schafft.
Weil ja, dann machst du es halt in
20.
50 Minuten oder ja. So.
Nee, das ist zu lang.
Nee, aber in 30 Minuten habe ich ein Video verlinkt, Introduction to Elixir. Ist ein YouTube-Video, das geht relativ genau 35 Minuten.
Okay.
Ist das gut genug? Und dann werden dann mal so Features gezeigt und somit ich tippe jetzt in der Konsole und Dinge passieren.
Okay. Also ich hätte es auch gern, also ich finde es ja echt geil. Ich stehe immer auf dieses Ganze so, okay, du hast irgendwie Source Code und dann stehen da zwei Kommentare dazu und das reicht ja meistens auch schon, ja.
Zumindest für die Leute, die programmieren können, ja.
Für die Leute, die programmieren können, ja. Und wenn die Sachen nicht ganz zu abgefahren sind oder ganz zu irgendwie, ja, also... Ja, man muss halt immer schauen, ob es funktionieren kann, weil wenn du bestimmte Konstrukte erst erklären musst, quasi so, was ist ein Actor-Model oder was ist sind diese ganzen anderen krassen dann Sachen, dann wird es halt schwierig, das in 15 Minuten zu machen, aber ja, also Lua hat sich da wahrscheinlich einfach auch angeboten als 15 Minuten, weil du hast halt wirklich so ein paar Sachen, die sehen ein bisschen anders aus als in anderen Programmiersprachen, aber so die Grundideen kennt man dann doch schon.
Ich habe tatsächlich auch noch einen Artikel, der mal beschreibt, wie man so eine einfache CRUD, also Create, Read, Update, Delete Anwendung in Phoenix baut. Mhm. Und das ist schon, den Artikel kann man, glaube ich, schon mal in 15 Minuten runterlesen. Wenn man schon mal mit irgendwie Web-Frameworks gearbeitet hat und vielleicht ein bisschen mit der Syntax von Elixir vertraut ist.
Ja.
Und überhaupt, das ist ein Blogpost, der auf der Domain gogogarrett.sexy.
Oh yeah, gogogarrett.sexy.
Das ist einfach gut sein.
So ich find sexy.
Das ja total toll, wenn Leute ihre Blogs auf der sexy hosten.
Oh yeah.
Ja, ich weiß nicht, ansonsten gibt es noch irgendwelche Fragen? Ich glaube, wir haben uns mittlerweile so halbwegs totgequatscht.
Ja, ich glaube, wir sind gut durch. Ich habe noch diese ganzen Sachen zu dem Mikrocontroller von Lua auf Mikrocontroller verlinkt. Es gibt eine Sache, die man auf jeden Fall ansprechen muss, wenn man einfach, also wenn man sich nicht um diesen ganzen so, oh, du brauchst irgendwie 3,3 Volt und brauchst ein USB seriell und so diese ganzen Dinge kümmern will, dann gibt es ein NodeMCU Devboard, wo dieser ganze Krempel alles drauf ist. Dann hast du du hast einen seriellen Adapter und dann machst du bloß einmal Micro-USB ran und dann kannst du es quasi direkt hernehmen. Und das ist eigentlich das, was man hernehmen will. Für alles einfach mal ausprobieren, weil es cool ist.
Was macht es dieses Ding? Also du gibst ihm irgendwie Strom
über? Du gibst ihm einfach nur Strom über USB und dann ist fertig. Und dann kommt da eine serielle Konsole hoch und dann ist dieses ganze
schon fertig.
Genau, diese ganzen Pins, du musst halt bei dem normalen ESP musst du noch achten, dass du 3,3 Volt hast. Also
da musst du dann irgendwie da noch Widerstände davor löten und so, dass du auf
genau, oder du musst es halt davor stecken. Also normalerweise machst du das dann quasi über einen Step-Down oder über so ein quasi über andere elektronische Bauteile, die man dann davor noch braucht, und das willst du eigentlich nicht, sondern du willst einfach nur anstecken und dann ein bisschen Spaß haben, und dafür kann man das Deathboard dann hernehmen.
Und das Deathboard macht dann quasi, du kannst dann beliebige Dinge an irgendwelche Pins anklemmen und das macht dann, dass auf dem Mikrocontroller die richtige Spannung und so ankommt.
Genau.
Okay.
Also die Data-Pins können wohl nur 3,3 Volt Pegel ab, aber das alle anderen Dinge, die man da normalerweise ansteckt, die machen das auch nicht anders. Also zum Beispiel, wenn du USB seriell anschließt, dann haben eigentlich alle USB seriell Steckis haben 3,3 Volt Pegel, aber 5 Volt Strom quasi. Mhm. Und das ist eigentlich alles kein Problem. Und du kannst alles quasi direkt so hernehmen, wie du das auch bei Arduino davor hast, und einfach nur anstecken.
Okay.
Und genau, mit dem Deathboard hast du quasi diesen ganzen, musst du dich um nichts mehr kümmern, sondern kannst einfach direkt anstecken. So ein bisschen wie das Arduino einfach dann. Jo. Wie so ein Arduino ist. Schon cool.
Cool.
Genau.
Ich weiß nicht, wie versorgst du deine Teile eigentlich mit Strom?
Also, wenn du das Deathboard nimmst, steckst du einfach USB an, und ansonsten hast du wie heißt das Bauteil? Also entweder du nimmst dann einen Step-Down von 5 Volt auf 3,3 Volt. Also quasi, du machst per USB dann dran und nimmst einfach ein USB-Netzteil. Mhm. Eigentlich immer so. Also du hast 5 Volt, also 5 Volt kriegst du irgendwo immer her. Mhm. Und dann machst du einen Step-Down oder ein LDO, ein Low-Dropout Regulator, genau. Also es ist quasi so ein...
Ich kenne manche dieser Wörter.
Okay, also das macht, stell dir vor, das ist ein Ding, das macht aus 5 Volt 3,3 Volt.
Ja.
Und das ist das, was du haben willst, genau. Und da gibt es Sachen, die sind... das ist so ein ganz, ganz kleines Pinsi-Ding nur, und dann kommt auf der einen Seite 5 Volt rein, vom USB zum Beispiel, und auf der anderen Seite 3,3 Volt raus, was du dann in den Mikrocontroller anstecken kannst. Und das kann man schon gut hernehmen.
Cool.
Und genau. Auf jeden Fall gewinnen, und ich glaube dran. Ich glaube ans Internet der Dinge mit diesen Mikrocontrollern. So ist es.
Ich glaube, wichtig bei solchen Dingen ist halt einfach, dass es billig ist, damit du viele davon benutzen kannst und damit du halt auch irgendwie nicht denkst, oh, wenn ich jetzt irgendwie mal hier so ein Kabel falsch anschließe oder sonst was, dann ist es vielleicht kaputt.
Ja, oder ich kann das irgendwie zwei Stück nehmen, weil die halt pro Stück 20 Euro kosten oder so.
Ja.
Das willst du natürlich dann auch nicht, sondern du willst ja möglichst viele verteilen, damit du mehr Dinge hast. Das ist ja Internet der Dinge und nicht Internet des Dings.
Oder der zwei Dinge nur.
Ja, Internet deiner Mikrowelle.
Ja.
Ja. Oh. Jedenfalls.
Okay.
Genau, also ich habe das unten noch alles reingelinkt, kann man sich anschauen oder auch. Ja. Also wenn man sich Lua anschaut, dann. Es gibt aber, also für Lua, dadurch, dass es ja überall embedded ist, kann man das ja natürlich auch so sehen, auch irgendwo anders finden, zum Beispiel in irgendwelchen Game Engines und so. Also das haben wir jetzt nicht viel drüber geredet, aber es ist natürlich überall anders auch embedded.
Natürlich, also ich glaube, man kann irgendwie sowas wie World of Warcraft oder so in Lua skripten, weil da ist es halt irgendwie einfach,
das schon zu
embedden, und es ist halt wahrscheinlich schon drin.
Ja. Weil
im Normalfall ist es ja so ein Game implementiert man irgendwie so, man hat eine Engine, dann hat man so seine Game-Objekte außenrum und so, aber so Charakterverhalten oder irgendwelche Stories oder so, die willst du ja nicht im Normalfall irgendwie vielleicht in C++ oder in C oder sowas runterbauen und dann hat man dafür halt irgendwie Skriptsprachen und da eignet sich halt Lua auch ganz
gut. Zum Beispiel eine Skriptsprache, wo man zwei Strings einfach konkatenieren kann, ohne dass du dir das Bein ausreißen musst. Das wäre doch schon eine schöne Sache.
Ja, ja, genau sowas.
Ja, also nur wenn ich mal kurz auf die Wikipedia gehe, Lua Scripted Video Games 152, die nur die Wikipedia auflistet. Ja, das heißt, es wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr geben.
Ja.
Und da sind sogar alte Klassiker dabei wie Grim Fandango und ich fang gar nicht
gute
jetzt, gleich wieder aus der Wikipedia rausgehen, sonst verklickt man sich nur.
Hast du eh schon gemacht jetzt.
Yes.
Bist du getrappt quasi.
Ja, ja, das ist einmal auf die Wikipedia gehen und schon kommt man nicht mehr runter. Gut.
Ja.
Nie wieder runter.
Ja, komme ich nie wieder runter. Dann, das war's. Soweit für die Programmiersprachen, die sich zumindest Flydie und Felix 2015 antun.
Ja.
Und ja, ich habe in einer letzten Sendung so gesagt, ja, ich gucke mir mal vielleicht Python ein bisschen näher an, aber ich programmiere einfach nicht genug. Von daher
aber
lohnt sich das
doch,
aber nicht.
Du hattest doch in den alten Radio Tux Talk Folgen, da gab es doch immer mal so wer war es nochmal? Mir ist der Name entfallen. Andi.
Ja.
Andi probiert Linux-Distributionen aus. Das könntest du doch auch mal machen.
Ingo probiert Programmiersprachen aus.
Oder keine Ahnung, probier einfach mal ein bisschen irgendwie Dinge in Python aus und red mal drüber, wie du dich dabei fühlst oder so.
Genau. Ja. Wie fühlst du dich?
Ja, keine Ahnung, was kannst du irgendwie Cooles damit tun, was du vorher mit irgendwelchen Shell-Skripten nur schmerzhaft machen konntest.
Ja. So. Zum Beispiel JSON.
Wäre bestimmt auch mal interessant.
Fucking JSON in Shell ist einfach verloren.
Oh ja, also es gibt irgendwie so JSON Select.
Ja, JQ gibt es, ja. Was sogar relativ cool ist, muss man sagen. Aber es ist halt trotzdem noch ein Riesen-Pain.
Jupp.
Shit.
Das.
Gut. Dann ist schon spät auch. Also für die Hörer wahrscheinlich nicht so, aber für uns. Das war Binärgewitter Spezial 6 2015, Programmiersprachen und mal gucken, was wir sonst noch so haben in den nächsten Jahren. Vielleicht kommt ja noch was ganz, ganz Tolles vorbei, was wir jetzt nicht bedacht haben. Und wenn ihr vielleicht auch noch eine andere Programmiersprache habt, die wir uns mal irgendwann näher angucken müssten, spätestens vielleicht für 2016, dann könnt ihr uns das ja natürlich auch in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Computer.
Am Gerät.
Ach so, ups. Sorry.
Im Internet der Dinge vielleicht.
Genau,
ja.
Im Internet der Dinge. Habt Spaß und lernt vielleicht mal was Neues. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht aus da mal so eine einmal im Jahr Sendung machen, was wir denn irgendwie gerade Neues lernen. Und
wäre auf jeden Fall cool.
Berichten. Also fände ich auf jeden Fall gut. Vielleicht kriegen wir es hin. Schauen wir mal.
Genau. Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao,
ciao. Ciao.